Und willkommen zu einer weiteren Episode von 10er Karte. Heute mit einer alten Freundin aus der Nachtleben.
Yeah.
Simone. Willkommen, Simone. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja.
Ich freue mich.
Simone und ich, wir kennen uns vom Stecken.
Genau.
Wir haben früher, ich habe da gekellnert. Du hast da aufgelegt,
genau.
Mittwochs, zusammen mit Tobi.
Genau, ganz am Anfang noch mit Twit, der hatte ja den Mittwoch und dann hatte er ihn abgegeben und dann mit Tobi, Top Rock, genau.
Ah, so weit renne ich mich gar nicht mehr.
Ja, yeah. Das liegt vielleicht am Laden.
Willst du kurz zum Stecken was erzählen für diejenigen, die es nicht kennen?
Das Stecken, ja, war ein Jazz-Club, Bar eher im Keller, ein Hole. Ich habe es irgendwann Hole Sweet Hole genannt.
The Hole.
Und ja, mittwochs hatten wir damals Bandproben mit dem Flat Earth Experiment. Und Twit hat danach im Stecken aufgelegt. Ich bin dann irgendwie immer mit. Ich habe um die Ecke gewohnt. Und dann, so hat das eigentlich angefangen, da abzuhängen und Platten zu hören. Und irgendwann dann hinter den Plattentellern. Und ja, Stecken ist einfach ein legendärer Ort mit unfassbar guter Musik, verrückten, liebenswerten Menschen, vielen tollen Erinnerungen. Und es gibt ja auch ein Buch, Hologramme,
ja,
von Twit One. Wir machen mal direkt ein bisschen Werbung. Gibt es noch im Groove
Attack? Den gibt es im Groove Attack, genau.
Erwerben, da kriegt man so visuelle Eindrücke von dieser Zeit.
Und muss man auch fairerweise sagen, dass man kriegt vielleicht so 10% davon.
Ja.
Also, ne,
man, ja, klar.
Ja, ja, das ist so, ich finde, das ist so, das ist so, wie so die Bilder da sind. Alle Leute, die nicht, ich sag's immer wieder, ich bin ziemlich viel gereist und war in unterschiedlichen Ländern gewohnt und immer in der Nachtleben unterwegs. Kein Ort kam so nah an den Stecken, was Hammer angeht. Es ist, yeah, einfach der Hammer.
Voll. Es waren pure Vibes, würde ich sagen.
Ja,
und ehrliche, ausufernde Nächte.
Ja, das ist so, es ist so, was ich interessant damals fand, ist, man ist die Treppen runtergegangen und man hatte im Kopf, man geht so dahin und trinkt 2 Bier und 3 Bier kurz nach Feierabend. Ich hatte damals nämlich auch in einer Küche gearbeitet als Spüler und dann bin ich immer nach der Arbeit dahin und war so, jetzt mal 2 Feierabendbier. Und ich habe direkt nebenan gewohnt und dachte, dann kann ich einfach die Treppen hoch nach Hause laufen.
Und dann blieb man stecken.
Zack, 8 Uhr morgens.
Yes, well. Deshalb wurde der Mittwoch dann auch irgendwann von Twit tatsächlich Schwänzday getauft, weil ich dann oft am Donnerstag dann auch nicht zur Arbeit gehen konnte. Ja, es war auf jeden Fall legendär.
Und jeden Tag, auch noch Dienstag, Volker, Mittwoch wart ihr da.
Donnerstag Jazz.
Donnerstag war Jazz und dann danach irgendwann gegen Ende, dann war Ben.
Genau, und dann Wochenende war ja so unterschiedliche, genau.
Dann alles. Also es gab mal Abend, da lief auch teilweise auch der Punk.
Ja.
Dann lief Reggae, dann lief Dub, Hip-Hop, House, cool. Disco.
Alles.
Jazz, Brasilien, alles, einfach alles.
Alles, was so gute Musik
ist. Alles, was gute Musik ist, genau. Ist, ja. Ja. Und dann lief New Metal. Nein, Quatsch.
Gabba. Nein, auch nicht.
Auch nicht. Ja, genau. Daher kennen wir uns in, ja, aus der Nachtleben. Und ich fange mit Simone an, weil ich halte auch viel von deinem Musikgeschmack.
Oh, danke.
Deswegen habe ich dich auch eingeladen.
Yeah.
Aber muss man auch sagen, auch alle im Stecken hatten einen guten Musikgeschmack.
Ja, das hat den Laden ja dann auch irgendwie ausgemacht. Aber ich glaube, Volker hätte auch nie jemanden hinter die Plattenteller gelassen, wenn er gedacht hätte,
Das spricht mir viel für Volker. Volker hat einen ziemlich guten Musikgeschmack und auch extrem
gute Plattensammlung.
Gute Plattensammlung, aber auch so in aller Richtung.
Alle Richtungen, ja.
In aller Richtung, der hat den wahnsinnig guten Musikgeschmack.
Auf jeden Fall. Also ich habe auch, sag ich mal, in dieser Steckenzeit musikalisch wirklich, also ich habe natürlich eine Vorgeschichte musikalisch, aber was das Plattenauflegen betrifft und Plattensammeln, das hat eigentlich schon so zu dieser Zeit richtig angefangen. Und da waren natürlich die besten Inspiratoren um mich herum. Also unter anderem natürlich Volker und aber auch viele andere, die da aufgelegt haben, du ja auch. Und also du hast immer irgendwie gedacht, wow, was ist das für ein Tune, Mann? Ich will,
ja, die ganze Zeit.
Zeig mir mal die Platte. Und dann, das war halt auch das Schöne so, dass halt einfach mit Platten hantiert wurde und Ja, also das hat mich sehr geprägt, würde ich sagen, auch für die spätere Zeit, als
auf jeden
das
Fall.
Stecken zu war. So.
Auf jeden Fall, es hat auch mich extrem geprägt. Mhm. Naja, wir fangen an und dann werden wir sicherlich nochmal aufs Stecken zurückkommen innerhalb dieser Sendung.
Nostalgiker.
Simon,
ja,
was hast du dabei?
Was ich dabei habe, soll ich jetzt alle hintereinander aufzählen?
Nee, wir fangen mit einem Ping-Pong.
Genau, okay. Also ich habe jetzt so die, es ging ja um Jazz-Releases in 2021. Und ich fange jetzt mal von hinten an. Also die ich zuletzt in meine Collection aufgenommen habe. Und das ist Khan Jamal, Infinity. Das ist eine Reissue über Jazz Room Records rausgekommen. Ursprünglich zuerst aufgenommen zwischen 82 und 84. Und dann jetzt genau über Jazz Room Records dann nochmal neu rausgebracht. Ja, was kann ich dazu sagen? Khan Jamal ist überwiegend ein Vibes-Spieler, Marimba-Spieler. Ich habe irgendwie jetzt bei Wikipedia gesehen, dass er wohl erst vor kurzem verstorben ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn ja, rest in peace. Auf jeden Fall ein wunderbarer Musiker. Ja, und die Sounds sind warm. Ich liebe einfach auch Vibes. Und genau, die Platte ist auf jeden Fall sicherlich auch gut samplebar. Ich glaube, ich kenne einen, der auch schon was daraus gesampelt hat. Und ja, das ist top secret. Nein, genau, ich habe mir den Track Lovely Afternoon ausgesucht, weil ich mir dachte, wir haben zwar keinen Afternoon mehr jetzt, aber die Zeit wird bestimmt lovely. Deshalb dachte ich mir, ist das ein guter Eingangstrack.
Genau. Jo, dann, ich will mal ein paar Minuten davon. Okay, ich meine, wir sind jetzt zurück und es gab Ehrengesprächen, aber das bleibt unter uns.
It was about music production.
Ja. okay, wir haben uns jetzt reingehört und ich ende jetzt meine Liste. Ich ende ein bisschen meine Liste spontan.
Klar.
Weil Khan Jamal, die Reissue kam nämlich bei Jazz Room Records.
Genau.
Und eine meiner Lieblings-Reissues letztes Jahr kam auch auf dem Label raus. Okay. Und ich dachte, ich hatte die eigentlich nicht dabei, aber ich habe die ziemlich häufig, ich habe das Album doch dann ganz schon viel gehört die letzten 3 Monate. Deshalb ende ich das ein bisschen jetzt. So.
Freestyle.
Und es ist, wo ist es?
Names and Numbers.
So. The Arpeggio. It sounds Italian to me. Mm-hmm. Arpeggio. The Arpeggio Jazz Ensemble. I don't think it's Italian. The name of the record is Lele. It's also an reissue. It's amazingly good. It's like also like soul jazz.
Yeah.
I mean, the thing by the record that you played before from Khan Jamal, it's like very classic modal jazz.
Yeah.
Has this spiritual soul jazz vibe. That's super nice. And the record that I'm playing right now, that I will play now, it's very similar to it. It's
okay.
It goes into this modal jazz. I got this song, I don't know. I need to find the song because it's like a spontaneous jump.
Yeah.
Let's see if this one here. So, und das war nämlich, ich kann den Namen nicht so richtig aussprechen, weil es hört sich für mich italienisch an. Arpeggio.
Arpeggio.
Arpeggio. Jazz Ensemble. Was ich auch gerade nämlich gemerkt habe, ist nämlich, die Platte wurde 89 aufgenommen.
Mhm.
Relativ spät für diesen Art von Jazz.
Genau, ja, bei Khan Jamal war es ja auch so 84.
Genau.
Und 88 kam es, glaube ich, über Stash Records nochmal raus. Also so ähnliches Zeitfenster.
Das war eigentlich, wenn man so will, Spiritual Jazz war eigentlich nicht mehr in den oder Spötel oder Modal Jazz, hat er nicht mehr dieses Hype-Pick gehabt, der Ende 60er bis Mitte 70er Jahre. Das war so.
Mhm.
Gäbe es nicht so viele Scheiben. Das fand ich, deswegen fällt mir gerade, es ist schon. Die Zeit ist es halt nicht so.
Ist so ein besonders für die Zeit.
Es ist ein bisschen besonders für die Zeit. Mhm. Unter anderem, ich habe mich immer gefragt, warum diese ganzen Spiritual Jazz, wenn man der Begriff ist auch ein bisschen so.
Ja, ich finde das auch immer schwierig, diese Einordnungen.
Aber den benutze ich einfach mal immer, einfach um so gewissen Sachen so einzusortieren.
Prozess auch zu beschreiben, also was das in dir selber vielleicht auch auslöst.
Das löst bei mir auf jeden Fall tatsächlich, muss ich ganz klar sagen, Spiritual Feelings, so ganz klar. Ich würde sagen, das ist Soul Healing Music.
Ja, yeah, this is what so, is to be found. So,
ja, also das ist ganz, yeah, ganz klar. Das ist, und ich finde halt in den 80ern, da war so, ich glaube, so die Gesellschaft, also die Stimmung in der Welt an sich, was eher so viel mehr so sehr kapitalistisch, so sehr viel Traum, der
ja,
du kannst es schaffen.
Ich glaube, in den 80ern ging es, glaube ich, vielen Leuten eher gut. Das war ja noch so ein bisschen diese Zeit, weiß ich nicht, du hattest einen Job, man konnte sich vielleicht ein zweites Auto leisten. Ja. Also wie du sagst, so kapitalistisch, also die Wirtschaft ist
war am Boom. Auf jeden Fall.
Und Mittelklasse konnte sich plötzlich vielleicht ein Eigenheim leisten oder weiß ich nicht. Und das ist ja auch so die Zeit des Aufwachsens, unseres Aufwachsens. Und
auf jeden
irgendwie
Fall
war das so sehr behütet und sehr, man konnte in Urlaub fahren, man konnte irgendwie, ne, das war alles, ja, würde ich sagen, schon eigentlich eher eine ruhigere Zeit, was vielleicht so für das Aufwachsen
jetzt dementsprechend. Aber die Frage ist halt, glaubst du, dass es dann deshalb dieses Spiritual Jazz eher dann nicht mehr so im Vordergrund, also Jazz war dann zu der Zeitpunkt gar nicht mehr so stark dann. Also das, da kamen alle dann.
Ja, es sind ja viele neue Musikstile auch in den 80ern noch mehr entstanden. Also es gab ja dann auch diese Punk-Welle, ich meine, es ist ja auch Ende 70er, würde ich sagen, ja, dann auch eher 70er. So. Aber das zog sich ja dann so rein und das vielleicht der Fokus insgesamt, ich meine, ich war noch ein Kind, ich kann das jetzt so gar nicht allgemein vielleicht richtig sagen, aber für mein Gefühl war, glaube ich, waren die 80er, haben einfach, gerade vor allem, wenn man in Deutschland sozialisiert wurde, einen ganz anderen musikalischen Input gehabt. Also Jugendkultur, ja, war eher Punk so und dann Grunge auch und so, also das kam ja dann auch langsam, ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass jetzt so in der Szene, gerade wenn es so um Black Music zum Beispiel geht, dass da auch schon im Underground das immer irgendwie einen Ort hatte.
Das glaube ich auch. Also ne, man sieht in den ganzen Reissues, ich bin immer wieder erstaunt zu merken, es gibt immer wieder extrem gute Platte, die Mitte, Anfang der 80er Jahre aufgenommen worden sind in diesen Spiritual Jazz Richtung. Oder Modal Jazz oder Soul Jazz.
Mhm.
Was für mich trotzdem immer noch, das hatte eine Besonderheit, weil die Zeit war, so als Jazz war groß früher. Also Jazz war Mainstream.
Mm. Ja.
Zu dem Zeitpunkt war Jazz halt kein Mainstream mehr und trotzdem gab es so absurd viele gute Musik.
Mm.
Also so viele nicht mehr wie in den 70ern, finde ich. In den 70ern war schon so Strutter East Zeit und diese Black Jazz Label, das sind ja alle so diese 70er.
Da war auch viel los auf jeden
da
Fall.
Da war so viel, also das ist halt, wenn man das vergleicht, die 70er und jetzt irgendwann die 80er, das sind so.
Ja, also ich muss sagen, ich glaube dir das, wenn du das so sagst. Ich muss da so ein bisschen überlegen, weil ich eigentlich schon viel auch 60er, 70er eher Soul halt angefangen habe, so zu dingen und natürlich auch Jazzscheiben, die alle eher älter waren, das stimmt. Also ich überlege gerade, welche Jazzscheiben ich noch habe, die so in den 80ern rausgekommen sind. Da fällt mir jetzt spontan auch nicht sowas ein. Vielleicht gibt es die ein oder andere, wo man nicht so drauf geachtet hat. Aber ja, also du hast recht, ne? Da ist wirklich nicht viel, ja, ist nicht viel passiert so in der Zeit. Das stimmt, ja.
Das ist nämlich die Adele Sebastian, die, also auch so eine Harpistin auch.
Mhm.
Die war bei der, die Nimbus hieß das Label von LA Jazz Jazz-Label aus L.A.
Ja, yeah. Okay. Nee, das
und
sagt
das ist auch nicht. Was Mitte Anfang der 80er. Und das fällt ihm immer wieder auf, weil ich gucke durch die Plattensammlung und bin, okay, welcher Jahr, und es ist alles.
Du hast es so sortiert?
Nach Jahren? Nee, ich habe nicht nach Jahren, aber ich weiß nur immer so ungefähr, die Jazz fallen bei den Jazzplatten. Ich letzte Zeit beschäftige mich relativ viel damit. Und selten sind die Platten bis Mitte der, also selten sind die in der Mitte der 80er aufgenommen worden. Das okay. ist halt alles davor.
Mhm.
Also vor allem in diesem Bereich Jazz, der mich und ich glaube dich auch so interessiert, nämlich diesen Modal, Soul Jazz und
Spiritual
Soul Jazz. Und jetzt ist auf einmal wieder da.
Mhm.
Ganz stark, finde ich.
Ja, die Menschen brauchen Input. Spiritual.
Ja, da ist
and
es.
Soulful Input.
Du sagst es. Die Menschen, also das ist halt wieder das Ding. Ich glaube, so die 80er Jahren, da gab es keine. Es gab politische Krisen natürlich.
Ging den Leuten zu gut vielleicht.
Genau, und das und da, darauf will ich gerade.
Willst du hinaus?
Darauf will ich ein bisschen gerade das Gespräch hinaus mehr oder weniger führen. Es ist, kann sein, dass es die Leute dann zu gut gängen, so dass es halt so diese.
Dass der gute Geschmack verloren ging.
Ja, der gute Geschmack, und aber auch dieses Spiritual Feeling. Also zum Beispiel New Age, also wenn man sie jetzt von anderen Musikrichtungen, diese ganzen in den USA New Age Produzenten, die waren auch alle eher Ende der 70er, Anfang der 80er, und dann war's das auch. Und dann verschwunden sie alle. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen so eine Spiritual Approach, wenn man so will. Also frei von Religion und sehr viel Soul Healing Music.
Mhm.
Es ist die Frage, hat Kapitalismus dafür so ein bisschen einfach alles so platt gemacht, wo so, yo, halt's Maul, auf und irgendwas zu glauben, fahr mal lieber Auto.
Ja, ja, ey, ich glaube schon, dass so ein bestimmter Wohlstand auch Musikschaffende umtreibt oder eben halt beschäftigt oder eben das Gegenteil. Also wenn du Armut hast, wenn du Struggle hast, wenn du Probleme hast, machst du anders Musik, wie wenn es eben nicht so da ist, wenn es nur der Unterhaltung dient zum Beispiel oder der Bespaßung oder einem extremen Erlebnis im Sinne von, ich denke jetzt gerade wieder so an Punk oder so, ne? Ich meine, das ist auch wieder eine ganz andere Musikrichtung und ich kann da auch gar nicht so viel politisch oder sowas jetzt dazu sagen, da gibt's ja auch Tiefen und eine Szene und so, aber so von dem Grundgefühl ist, glaube ich, so das Bedürfnis an Tiefe oder an Erlebnissen, die einem an die Seele gehen, dass das in den letzten Jahren schon zugenommen hat, habe ich auch so den Eindruck.
Geht vielleicht mit den Krisen zusammen ein.
Ja, ja, genau.
Das würde ich auch so sehen.
Ja.
Was hat zugenommen? Das ist
Also mir geht es persönlich so, und ich bin ja ein Teil einer Gesellschaft, irgendwie spiegelt man das ja dann vielleicht auch selber wieder. Und ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, immer noch viele, denen das total egal ist. Ich meine, wir reden jetzt hier über Jazzplatten, aber wenn du dir die Massen anguckst, die feiern ganz anderen Kram so. ja, wo ich manchmal denke, also ich höre zum Beispiel nie Radio oder so, und wenn ich das dann manchmal zufällig höre, denke ich mir dann auch manchmal, okay, dann braucht man sich in bestimmten Situationen vielleicht nicht wundern, dass Menschen auch so abstumpfen oder so. Oder
ich kriege von Radio nichts mit.
Ja, ich irgendwie nichts. Auch nicht so wirklich.
Das ist echt krass. Also ich lebe einfach in einer Blase.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, welche die deutschen Charts sind. Gibt es das überhaupt, Charts?
Natürlich, Charts, aber ich habe auch keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich kenne auch die ganzen Namen nicht.
Ich meine, es sind höchstwahrscheinlich Rapper, weil Rap ist Popmusik.
Mittlerweile ist fast alles Pop in den Charts, glaube ich. Nee, ich weiß es nicht. Ey, ich bin da echt keine Expertin drin, so. Aber, Radio.
Schau, wir reden ja eh nur über unsere persönlichen Gefühle dazu. Ja, Experte sind wir sicherlich nicht.
Nee.
Also ich jedenfalls nicht.
Ja, ich auch nicht. Also ich, eigentlich Musik ist für mich irgendwie immer so eine geschmacksästhetische Frage. Es ist so, es soll gut tun, es soll, ja, dieses Soul-Healing-Aspekt so beinhalten. Es soll aber auch andere glücklich machen. Als DJ ist ja auch so, dass du versuchst, mit deiner Selection auch anderen eben bestimmtes Gefühl mitzugeben, anderen eine Vibe mitzugeben oder die erlebbar zu machen, die sich für dich gut angefühlt hat. Und du hoffst, dass dann die Leute, die das hören, das dann auch gut finden. Und Jazz ist auf jeden Fall immer dabei.
Jazz ist immer, genau, ich hatte das gar nicht erwähnt am Anfang. Simone legt nämlich auch auf, also das ist nämlich auch, du meinst auch auflegen, genau, deswegen komme ich auf, das heißt, legst du auch häufig Jazz, also immer wieder so Jazz zwischendurch auf?
Auf jeden Fall. Also es kommt natürlich auf das Setting an, wo man dann auflegt. Also in einer Bar kannst du natürlich super schön Jazz spielen. Wenn man jetzt für eine Party gebucht ist und die Leute sollen tanzen, spielt man dann vielleicht ein paar andere Nummern. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt so mixe, aufnehme, oder das war jetzt natürlich in den Lockdown-Zeiten oft das einzige musikalische, was man machen konnte, da ist eigentlich Jazz immer mit dabei. So. Und also, ja.
Ich muss sagen, zurzeit finde ich diese ganzen Lockdown-Mixes, ich habe so Spaß dran. Weil auf einmal lege ich alles auf.
Was du willst.
Was ich will und was ich vor allem, was ich auch zu Hause auch viel höre. Also ja, vielleicht mit so ein paar Ausnahmen, aber tatsächlich viel mehr Jazz, viel mehr experimentelle Musik, viel mehr Musik, die ich zu Hause für mich so interessant finde zu hören.
Genau, ja, du machst das halt so mehr für dich, du hast, you have nothing to lose, dann irgendwie so.
Andererseits erinnere ich an so ein Set von Theo Parrish, den ich mal im Gloria gesehen hatte. Rave, Theo Parrish, legte Hammer House. Und dann irgendwann einfach so aus dem Nichts kickt er so ein Jazz-Nummer raus. Yeah. Und die ganzen Raver stehen da so,
what is what?
Was ist mit der Partymusik? Und der ist einfach so, einfach cut.
Knallhart.
Zack.
Ja, ich muss sagen, auch so bei Disco-Sets oder auch hier zum Beispiel im King Georg, anfangs ist es eher smooth, dann wird es irgendwann vielleicht ein bisschen discoider, sage ich jetzt mal. Wobei ich sagen muss, dass ja auch mittlerweile viele House-Releases zum Beispiel rauskommen, die sehr Jazz-Sample-basiert sind. Und genau, und die einfach, und das brauche ich aber auch zum Beispiel bei so elektronisch produzierter Musik irgendwie, diese Soulful-Komponente, die dann mit Jazz-Licks reinkommt oder mit Jazz-Lines reinkommt oder halt eben auch Soulful-Vocals irgendwie. Also ich.
Ja, das merke ich auch bei mir immer wieder. Also das, was mich am elektronischen Musik am meisten interessiert, sind eigentlich die Disco, also die, nicht Disco, sondern die House- und Techno-DJs aus den Staaten, die wiederum halt in der Regel entweder aus Chicago oder Detroit kommen.
Genau, ja, also die.
Und dann wiederum halt so, durch deren Geschichte ist extrem nah an Jazz sind halt auch.
Ja, und das ist ja die Geschichte auch irgendwie bei Hip-Hop oder Rap, dass du Jazz vorgeschaltet hast. Damit werden dann Beats gemacht und so kriegt die Community und die, also viele Producer oder Beat-Producer legen ja dann privat auch, oder was heißt privat, legen dann einfach auch Jazz-Tunes auf und jetzt nicht nur Hip-Hop-Beats oder so. Also das greift alles so ineinander über und bei Techno oder elektronischen Sound ist es ja auch so, dass die Musiker jetzt nicht nur Techno hören, sondern halt eben auch den Soulful-Input brauchen und
auf
den Spiritual-Jazz brauchen, um vielleicht kreativ zu werden und zu sagen, ey, den Part nehme ich und darum baue ich dann irgendwas Tanzfloor-mäßiges.
Und zack, mir schon wieder so einen ganz großen Bogen. Ich liebe diese großen Bogen in unseren Plattenauswahl. Simon, was hast du jetzt dabei?
Ich habe jetzt dabei Brandy Younger. Die Platte heißt Somewhere Different. Das kennen vielleicht einige auch, denn sie ist jetzt das erste Mal, also das ist ihr erstes Release auf einem Major-Label. Eine Hafenistin, sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Und ja, sie ist aus den Staaten, in New York geboren. Ich bin auf Brandy Younger gestoßen, das erste Mal vor einem Jahr, bei einem Release über International Anthem. Ja, auch ein Jazz-Label.
Hammer-Label.
Mega.
Bestes Label zur Zeit.
Ich finde es auch super. Also die erste Erfahrung damit war eigentlich auch über eine Kölner Connection. Damals der Joscha Kreuzfeld von Dublab hatte mir einen Track von Angel Bud Dawid geschickt, beziehungsweise das Tape, was ja dann später auf Platte rauskam. Damals aber gab es nur als Tape und ich war direkt so, wow, okay, krass.
Ja, das Album war der Hammer.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mir dann tatsächlich aber auch das Tape bestellt, weil es noch keine Platte gab. Und die hat ja dann auch kurz vor dem Lockdown 2019 hier im Stadtgarten gespielt. Und ich hatte diese wahnsinnig große Ehre, auch davor und danach auflegen zu dürfen vor dem Konzert. Das Konzert war an einem Montag leider nicht sehr gut besucht, weil
es war eine Schande, muss man ganz klar sagen. Köln, was war da los?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, am Wochenende waren wahrscheinlich 20 Partys und irgendwie waren alle kaputt oder ich weiß es nicht. Aber es war also einfach eines der krassesten Konzerte, die ich je erleben durfte.
Alle, die da waren, sagen genau, ich war auch da und es ja. war einer der besten Konzerte,
das wo war
ich
auch ein
je Abend,
genau.
war.
Ja. War ich habe, glaube ich, dreimal geheult. Also so wirklich, mir sind großartig. Tränen gekommen. Also es war wirklich magical so.
Ja.
Und das war so das erste International Anthem Release sozusagen, ja, was mir so untergekommen ist. Aber das, da hat das Label ja, glaube ich, auch erst gestartet so. Mikayla McRaven war ja auch,
genau,
ist ja auch drauf, also das
genau,
also nicht gestartet, aber das, ja, für mich persönlich war das dann so der Einstieg.
Aber ich glaube, das war für viele der Einstieg. Tatsächlich war dieses bestimmte Album von ihr, das, wie hieß das nochmal, Oracle? Nee.
Ja.
Wie hieß das Album? Also jedenfalls, ich glaube, das war das Album, was das Label komplett ins, auf so ein bisschen so auf seine Weltbühne,
in so eine internationale
Weltbühne gebracht hat, weil das Album landete auf einmal Platz 1 auf Rolling Stones Magazin, was Gott weiß, es ist kein Jazz.
Ja.
Es ist einfach kein Jazz-Magazin und das Album wurde so gefeiert, zu Recht.
Auf jeden Fall.
Vollkommen also, zu Recht.
Die Frau Angel ist einfach eine ganz krasse Persönlichkeit und das, wofür sie steht, wofür sie kämpft, wofür sie einsteht, ist eben genau das, was auch schon vor, ich sag jetzt mal, der neueren Black Lives Matter Bewegung, die ja dann erst ein halbes Jahr später kam, so immens einfach auch war und immer noch ist. Und ja, also ich bin mega Fan und bin mit ihr auch hier und da manchmal noch im Kontakt. Also sie ist wirklich, ja, einfach eine krasse Frauen, aber auch die Band. Also sie hat ja das erste Album alleine produziert.
Genau,
die Geschichte mit ihrem Handy.
Ja,
und
genau.
Danach hat sie ja, ist sie ja dann mit The Brotherhood auf Tour gegangen. Und ich weiß noch, nach dem Konzert im Stadtgarten habe ich auch gesagt, bitte, bitte bringt was auf Platte raus und so. Und ich glaube, einen Tag vorher haben die in Berlin die Live-Platte praktisch aufgenommen, die dann kurze Zeit später auch rauskam. Die habe ich mir natürlich auch irgendwie direkt besorgt. Und ja, aber wir wollten ja eigentlich auf die nächste Platte
kommen.
Genau,
wir gehen auf die nächste Platte.
Und
auf Impuls,
Brandy Younger hat, genau,
Major,
auf Impuls.
Major.
Ist Major Label. Aber wie gesagt, das erste Hören von Brandy Younger war auf der Platte mit Desiree Douglas, der Bassist ist, wo sie als Duo aufgetreten sind, Force Majeure. Krasses Album.
Großartiges,
also ich habe die zum Geburtstag damals bekommen, von dem guten Freund Random Experiment auf Empfehlung von Twit. Und es war wirklich ein wahnsinns schönes Erlebnis, diese Platte zu hören. Und was ich nicht wusste, ist, dass die beiden auch verheiratet sind, auch ein Paar sind. Und Desiree Douglas hat auch jetzt dieses Album auf Impulse produziert. Er hat, glaube ich, auf einem Track auch Bass gespielt. Den Track, den ich davon ausgesucht habe, ist Beautiful is Black. Ich habe danach erst gesehen, dass der auch tatsächlich für einen Grammy wohl nominiert war.
Okay.
Wusste ich auch nicht.
So
aber,
sehr kommt Jazz zurück als Mainstream. Und man muss ja auch sagen, Jazz feiert ein richtiger Comeback zur Zeit, auf jeden Fall.
Ja, das begrüße ich sehr.
Ich auch.
Und genau, also mit Harfe finde ich einfach, weil es so ein besonderes Instrument ist, man es vielleicht noch nicht so oft gehört hat. Und ich hatte es eben schon gesagt, die erste Künstlerin vor ein paar Jahren, Lowleaf, die auf Melting Pot eine EP rausgebracht hat, hat auch ein Konzert im Stadtgarten unten gegeben und da war ich auch schon so, ja, begeistert von dem Instrument einfach, dem Klang natürlich, aber auch eben dieser neuen Interpretation dieser Klänge einer Harfe. Also man hat Harfe immer in so einem klassischen
oder Alice Coltrane.
Klar, Alice Coltrane natürlich kannte ich vorher ja auch, aber das war einfach so ein junges Mädel irgendwie, die noch keine Legende ist, die dieses Instrument einfach spielt und die sehr virtuos damit umgeht und das ein bisschen eben in den Hip-Hop-Kontext auch gebracht hat. Und das ist bei Brandy Younger ja auch, dass sie die Genres irgendwie, also sie ist ja nicht nur, ne, sie hat Einflüsse, Rhythm and Blues, aber auch klassische Elemente. Als ich jung war, habe ich auch tatsächlich viel Klassik gehört. Ja, und ich finde es ein sehr episches, auch warmes, aber auch sehr abwechslungsreiches Album. Und genau, ich habe mir den Track Beautiful is Black.
Und den spiele ich jetzt. Zack.
Thank you.
So, und das war nämlich die Brandy Younger. Ich muss ganz kurz, oder wir kommen ganz kurz nochmal zurück auf ihren letzten Album, weil ich fand das letzte Album.
Du meinst das mit Desiree Douglas?
Das
oder?
Mit ihrem Mann, genau.
Genau, ja.
Ich hatte das, als ich das damals gehört habe, das war nämlich so, dass es ist nicht unbedingt der Jazz, der mich so. Sie schafft mich zu begeistern für einen Jazz, der nicht so ganz meine Baustelle ist. Mhm. Also immer wieder kaufe ich mir Platten in der Richtung. Mhm. Und ich habe die Platte durchgehört.
Ja. Yeah.
Die ganze Zeit. Ich habe mir die direkt bestellt, weil ich war so, okay, ich will es nicht warten, ich will das jetzt.
Ja. Yeah.
Ich fand die so gut, dass ich auch direkt beim Label damals bestellt habe, als Limited Edition. Ich war so, okay, I need it.
Ja, yeah, auf jeden Fall. Ich war auch geflasht. Also ich fand, zwischenzeitlich klang es fast so ein bisschen japanisch anmutend. Also
ja,
so,
ja, ja.
Ne? Und ja. Das war so ganz ein neuer Sound irgendwie. Also durch das Instrument, was man nicht so gewohnt ist zu hören. Und auch so, ich meine, waren ja auch eigentlich überwiegend Coverversionen. Ja, ich meine,
genau, es waren hauptsächlich Coverversionen. So Pharoah Sanders, glaube ich, war dabei, Coltrane.
Genau. Aber ich glaube, die ein oder andere.
Ich guck mal direkt, was würde mich jetzt wirklich interessieren.
Ja, und dann auch witzig, weil es ja im Lockdown, in den ersten Lockdown, weltweiten Lockdown entstanden ist. Auch tolle
Paper
Roll oder so.
Es ist eine Lockdown-Platte, genau. Es ist eine richtige Lockdown-Platte. Es gibt auch so dieses, if you're not, wie sagt er das nochmal am Anfang? Relax, take a coffee. Wir spielen das einfach mal, weil wir haben hier alles. Wir spielen das einfach. Nämlich das Coffee-Intro, das fand ich damals der Hammer, wirklich. Das war.
Quarantine, Lockdown, how's everyone doing? I mean, if you haven't lost your mind yet, God is good, you know? If you have lost your mind, that's cool too, you know? But you know what's always great? Coffee.
So, 2 Jahre später, wir sind immer noch da, so, oh shit, ey, wann ist der Kack vorbei?
Yeah, man. Yeah. Ja, immer noch aktuell.
Das ist eine richtige Lockdown-Platte. Was natürlich halt dadurch auch so, was ich so gerne mag an dieser Platte, ist so, das Intro hat so was von so einem Zeitdokument.
Ja, ja, genau.
Es ist ein ganz konkreter Zeitdokument.
If you went through lockdown, you can feel it better.
I don't want to get too much into the COVID talk or anything, but I have to tell
Thank you.
I was in the UK the last few weeks, right? And it's like COVID doesn't exist. Nobody cares. Like you go into a bar, no one wears mask, nothing. You don't have to show your cough pass or something. And actually, like I was in there with my girlfriend, just sitting at the bar, you know. And she put on her mask to go to the toilet. And the guy was like, no, you don't have to do that. what the fuck is going on?
As it comes to the news, the prime minister also held parties during that time. So I can really
understand. Totally insane. Totally insane. It's like COVID doesn't exist. No one cares.
Yeah. I've been thinking about it lately about this because in Brazil it's very similar.
Yeah. Mm.
Like in Brazil, there's like the population is like 99%. It's really like vax. Like everyone's like there's not this anti-vax movement there.
Yeah.
But at the same time, there's like...
They don't care.
I don't fucking care about the mask.
Mm.
I don't fucking care about... I don't fucking care about all of this. Like, maybe I should stay at home. It's like, okay, yo, I got my... I'm vaxxed.
Yeah, that's what I can do. And now I want to live my life.
And now I got to live my life, okay? So
yeah,
just like...
I think that's the thing with the UK. They obviously, with Brexit as well, I think... The economy is so fucked because of Brexit, they can't afford to close it.
Yeah.
So.
At the same time, you know, it's a very difficult issue, but that's nice that we can talk about it. We just can talk about it here too.
I mean, the best thing is to do music.
Yeah, exactly. Or to listen to music.
To listen to music. And
just like, yeah, that's what we do. Listen to music. And
that was the continuum, actually, that saved a lot of people, I think, especially during the first lockdowns when everything was new and everything was like, oh my God, what is this? And suddenly you also could see that there were so many people posting a mix every day, like my quarantine diary or something. I don't know. I think music saved a lot of people's lives and souls wine. During that time. And wine. Yeah. But yeah. when you go to France, really. It was wine and condoms, I think. The people bought and here, toilet
but
paper.
But me and my wife, we really like, for by the first lockdown, we went like to a wine store and we really got like wine boxes.
Yeah.
We got like 3 wine boxes. Yeah.
They lasted like a week. What?
Yeah, no, but we were like, really?
3 days.
No. I mean, it's just like, yeah, we... 9 months later Anouk was born, so just like hanging around drinking wine. I bought so many records, you know, like I just sometimes I went to Groovotech and like sometimes I went to Parallel where I used to work and I still work now. I was just like, yo, this is coming out, this is coming in Parallel, the record store where I work.
I didn't know that you're working there.
Yeah, I'm working since 5 years now.
How come that I didn't know? Probably because I don't go there. I have to come when you work there.
Yeah, come there. I was, come there when I worked there.
Yeah, yeah.
When you if work you there. Know what I mean,
I
people.
I know what you mean.
Hey, there's. I heard that some people don't go to Parallel. Why is that? You can put this. You can leave this here on record.
Yeah, well, we don't want to hate, but
no, we don't hate. We make fun.
We make
this
fun
is
out
not
of
hating.
It.
We're
yeah,
making fun
no,
out of it.
We make fun out of it.
I tell you what, the. You know, in Germany, you had like the Soforthilfe stuff, right?
Yes.
And there was a 6,000 euro like stipendium for artists, right? And I think, I mean, in England, there was nothing like this. There was nothing like that. Mm. And but I think we start to see like the positive kind of effect of that, because so many like smaller bands, smaller artists and stuff I know got this money. And say if you have like 3 or 4 people in your band and you all got the 6,000 euros, that adds up quite quickly. And you can buy some new gear. You can, a lot of people spend it on recordings in the last year. Mm. So like, I think there's a lot of music actually that will come out of this time. Because you couldn't play live.
Let's hope it's good.
What I heard that
it's all shit.
No, but it's true. Because what I heard recently, like when you wanna release music on vinyl, you have to wait like a year till get right it done. Yeah, yeah. At
crazy.
The moment,
thank you, everyone. Thank you, Adele. Thank you, Adele. Okay, really, like Adele, it's crazy, man. It's crazy. She's
what was it?
Adele,
I mean, she dropped
has
a new album.
New
yeah,
record.
I know. But
the half of Germany record. Press.
It's pressing.
Fucking Adele.
Because there's a lot of the presses are here in Germany. Actually, I think Metallica own their own one in Germany just for their records.
Okay, I didn't know that.
Yeah,
we don't have that much, but the ones that they're all with working with Adele. It's like
really mm-hmm.
the mainstream.
Yeah, the mainstream. It's fucking everything around. I want to be very honest here. Hello, it's a great song. It's a great pop song. Hello, it's me. It's a great pop song. It's just like, you know, like I wouldn't buy it on a record.
Yeah, no, me like, either. But sure. I mean, there's worse stuff around.
It's well done.
In that area, yeah.
Mm. No, really, it's
no,
like,
she's
it's really
a,
well
a,
done.
A great singer.
Yeah, yeah that's sure. true. Yeah. Really actually, I was in the car with my parents on the way to visit some family over Christmas, and my stepfather played like one of her whole records from start to finish, like in the car. And I never actually sat there and listened to it before because I'd never been like trapped in a car with my parents with just a CD player, you know? Like it's their car, so they choose the CDs. And we listened to the whole Adele record from start to finish. And I was like, oh, yeah.
No, she is a proper musician.
It's proper, totally.
And, yeah.
Totally. It's like, I know, like people get mad, like, oh, that it's destroying. But it's like, yeah. At least it's Adele. It could be worse. It could be fucking Kanye West and I could be like puking out of the window.
Well, one thing I noticed actually that she does, I mean, I guess she has like a team of writers or whatever, but you know, she does all the crazy singing, like the kind of Beyonce stuff.
Yeah, those.
But she only does it in the verses. And then in the choruses, it's like sing along. Anyone can sing along, you know? And this is super clever, I think.
It's pop. I mean, pop music, it's about to
it's
be clever.
It's made for the masses.
Yeah, yeah, it's
and,
made for the masses.
And I think this speaks for itself in a way.
Yeah.
I mean, when it's made for the masses, some things are cut off that would be interesting for us when we listen to, for example, jazz or more experimental live recorded music.
Yeah, totally.
It's...
But I think that the pop, like, I'm... I like pop music. I don't buy it, but I think that pop music has like a healing power too. You know, like
sure,
it's like a ventil.
I mean, it's for the masses. The people, the masses
need that.
Also need
yeah, totally.
Not it's, just crap.
Yeah, and it's like, and there's so much fucking crap.
It's so much
like
crap.
Out and like when you listen to it, it's like, well, it's very mainstream, but. No, thanks, Lord. At least it's not crap.
there's also some soul in it.
Yeah, yeah, there's soul in it. Totally. I think it's like there's a quality there. Totally. Mm. Yeah, yeah. I mean, I wouldn't buy it, but just like there's a quality there. There's so much shit out there. Mm. I mean, the good thing, like if I'm thinking right now about my life, I'm so happy because I'm searching for something really bad and I just can't find it in my head. I'm just like searching for something bad.
But that's good though. Something just good
bad
things
music.
There.
And I'm just like, I don't know. I don't know.
Yeah, because
bad music.
You don't listen to radio, you don't know.
I don't listen
all
to
the
radio.
Crap.
I don't know. I don't know.
Like to mainstream radio.
I don't have the slightest idea.
Yeah. Mm. Me neither, actually.
Yeah. Another thing I noticed when I was back in England, because I haven't been there in a while, is like wherever you go, they play pretty good music. Mm. Like if you go to a bar, just a shitty bar, they play pretty good music. Or you go in the mall or wherever, like the music's pretty okay. Music. It's like, you know, it's just classic English music, like the Smiths or
yeah, but
something.
You
know?
Have pop culture. You know, like pop culture, it's an American and England thing, like very big. Like, you know, like pop culture, it's Beatles. Rolling Stones.
Yes, but you also have a lot of high class underground, I would call it underground because it's not mainstream, musicians and scenes over there in England. And I think, I don't know, I also have family there. And I think, I don't know, maybe they are sometimes more open, like in the big cities. I don't know how it's in the countryside, but I think there's a lot of happening also in UK at the moment with in jazz scene or also in hip hop and R&B or the new R&B neo soul field. So I think, you know, no matter where you go, you will always get in touch with this or that. But as you said, maybe like in malls or so, when I go in, I don't know, we don't really have malls. I mean, we have malls, but not in Cologne.
Well, we have malls in Cologne.
Yeah, well, in Cologne, not city Cologne. Yeah, but in Mülheim or no, where?
In Kalk, there's one.
Kalk, there's one, yeah. But I don't know if there's any music playing like for everyone.
I've been there.
Yeah, yeah, no, I just, yeah, it's weird, isn't it? But
but can I just say, because I think like really like England and the US especially, they have a very, like the culture as such, it's like the part of the identity from these countries, it's a big part, it's pop culture. Mm. You know, like you have like, let's put it like the Specials. It's a big ska band. And there's like, this is reggae music, like Rico, like a good reggae guy from Jamaica was playing in the band. It's like a very, I think English people, per se, how do you say per se?
Just say per se.
Per se.
Per se.
We say per se, yeah.
I will just say per se. They have like a better music taste than Germans. I think like Germans have especially bad taste music.
Really? I don't know.
Especially bad. Yeah.
Well, no, maybe it comes back to now, like maybe like that colonialization horizon. Like UK has had like
Jamaica,
contacts in, throughout the world and colonies throughout the world, and people from all over the world will go back to UK and bring their music, bring their culture, bring their, you know, spirit. And so it's more like a natural, no, it's not really natural, how can I say, it's more like a melting pot, like Germany. I mean, Germany is very huge, like we have so many people. It's not huge in its size, but like the number of people living in this country is very, how can I say that in English? Dicht bevölkert, you know, very and
dense.
Yeah, dense. Thank you. And I don't know. I'm with you that Germany is also quite not considering itself probably as one country. Most of the times, because when you go to Bavaria, it's completely different. Like when you go to Hamburg or when you go to to Leipzig or so.
Hamburg has a nice music scene, actually.
Yeah,
but Bavaria doesn't, I think.
So that's what you said.
Like, what I was talking about myself.
Yeah, no, but what I want to say is like a certain understanding of culture is more localized, maybe decentral in Germany than it is, for example, in England. I don't know. You're from UK, you know it better, but I think, you know, the capital has its widespread scene. You also have other bigger cities that have what's it called down south more?
Brighton
or Bristol, yeah. I think is also a bright scene.
Mm.
And there are not so many huge scenes, but you have that capital that is very
It's
strong and rich in
the one thing
diversity.
Like,
diverse music.
Having played in bands in both Germany and the UK, there's a lot more opportunities in the UK to play live. And I'm not saying there will necessarily be very good opportunities. You might be playing to like three men and a dog in a bar somewhere.
Yeah.
But you can play.
You
can play every weekend in basically every city in the UK if you really want to, you know. I mean, especially in London, there's so, like, every shitty pub has some kind of stage. And here in Germany, it's a bit more difficult. There's not so many
small venues.
Yeah, there's not so many small venues. And there's more of a culture of like importing bands from other countries.
Exactly.
So like all the American bands and English bands will come over here. And actually, that was the interesting thing about COVID, because a lot of local bands got more opportunities to play. Yeah. So there's that. But conversely, I feel like they give more money to musicians here, the state. The state generally gives more money to everyone here, but there's way more funding for music here, I feel. Like for smaller people. Like obviously we have the Arts Council in the UK and they will give a lot of money to like the big orchestras or theatres or whatever. But like there's nothing like the Initiative for Music you have here, for example. And a lot of bands can get like 10,000-20,000.
What?
Yeah, and record like small
nice.
Bands. You know?
I'm not in a band anymore.
Yeah. Like I know there's a lot, and you can apply for this. You don't have to be famous. You just have to be like a proper band and be kind of locally known or something.
Mm.
There's nothing like that in the UK. Forget about it. But I mean, you do have like London, which will plug you into the whole music scene, like in terms of labels and stuff. But
and smaller, like
yeah.
labels and scenes and
but there's a lot more of this like pernicious like lawyer manager type assholes around as well who will like suck you dry kind of thing.
Rip you off.
Yeah. But I mean, I don't know,
but it's interesting to say, because like, you know, like if I think like about my top 10, like every end of the year I think about like the best records of the year, like in the last 5 years I've been doing this. Once there was a German album, just once.
Actually, I was also thinking of it, like, where are the records from I choose? And I mean, it's the second year when you asked me to do the King Georg favorite 10 records released in 2021 or 2022, back in the last year. And to me, it's quite difficult because I buy a lot of records that were released in any other age or year before. And for example, you buy a record that was back in 1996 or something, and that made your year, or you played it on every gig because you thought, now I have this record and I play it, and I can't name it on the list because it was not released in 2022 or 2021. And that's also interesting to see how music has an impact still after so many years. So a few records, I don't know, I didn't know that it was released like 2017. And now I get it and I think like, yeah, man, that's hot shit. So in a way, what I think also when it comes to that, there's a different perspective on music and releasing music and having like a pressure to be up to date, and Germany was never up to date, like when it came to music or anything. I mean, they're always 1 year, 2 years behind, like, I don't know, UK or even I don't know, France or capitals. Germany is a bit, I don't know, slow.
Yeah, it's in development of new
things.
Yeah, maybe. I sit totally like this. Germany, it's quite slow about like getting like a global feeling.
Yeah,
because like there's like feelings, like I would say like South American countries are much more open for a cosmopolitan feeling than Germany, like much more.
Mm.
Like, you know, like you've been like partying in Bogota or like in São Paulo, and there you've been like getting like some stuff that's going on in the UK or in the US, and like, and they have themselves their big scenes.
Mm.
2 years later, it's going to be arriving here. Mm. 1 year later.
Yeah. But also when it comes to releases, you get records here sometimes just a year later than it was released. For example, you know, it was released in UK, and I mean, now with Brexit, it's even worse. I mean, yeah, I paid so many taxes on fucking shit records. It's not so expensive, and then you get the record, and you have to go to the post office and pay another €15 or something on the taxes. And yeah, that's quite a pity, because that makes exchange even more difficult, you know, when it comes to music. And to other goods,
like,
of course.
One interesting thing, like what I'm thinking about, is like if there's this like one thing that Germans not that slow, it's in contemporary art. German is quite fast and very on like on the, like if you've seen on the contemporary art scenes, like
because German, it's more theoretical or not that emotional. I mean, music is very emotional, and I think the Germans maybe sometimes don't have a big flexibility when it comes to that. I mean, I mean, there's so many Germans who have it, and especially the people who listen to this.
All Germans are Brötchen.
It's more about the masses. We were talking about Adele and about,
We're talking about the masses.
It's funny you say that, because a friend of mine, a German guy, listened to one of my records a few years ago, and he's like, it's a bit too emotional. And you know, Germans don't really like emotional music. That's what he said.
I'm happy. But this is, in a way, maybe that's a bit a thing also, that emotions are a bit difficult to...
I don't know. I can't say, but...
It's a very strange country
we're
living in. No, because like at the same time, like Germans, they're like, they have this huge culture. Like if you see it, like the Wandervögel,
die Wandervögel,
and then hat man die Reformer, and then you have like a lot of these very old school movements that were youth movements that. Some part of it was like very lean toward the Nazi Bewegung. Mm. Some of them are very like really like free thinking people. Like there was this both. So there used to be like a very big youth movements that are even related to the hippie movement. Like the hippies, they're very near to German Wandervögel Bewegung, like very, very near.
Okay.
A lot of people escaping war. First World War, they all went to California to avoid military, and those were people like pushing what you, in the future would be the hippie movement. So they used to be like much more like Reformhaus, like a very organic food and like natural stuff.
Mm.
It's from the 1900s in Germany.
Yeah.
So it's end of the 90s. It's like very old. It's like all of this very hippie and green. Yeah,
although that stuff is still quite big here, I feel.
It's big and it's popular.
It's getting also more and more popular. But just to say something positive also about Germany.
Yeah, because
we are all... Well, I'm born here, and I think there are a lot of... The problem maybe in Germany is that it's hard to find a unity in a certain, as you say now, movement. It's hard to find a common
ground.
Sense throughout the country, because it's so diverse, it's so different. The mentalities are very totally. Different. The culture, the traditions are very different. The languages. The language,
it's crazy.
So I think that also is quite a problem to define something underneath that word German, for example, or typical German, because there's nothing really, I don't know, typical in a way, because it's so different from here to there. And I think UK is a bit, they have more, I mean, they have the Queen, they have the royalty, they have that unifies a lot of people,
this
no matter where they
are. This must be rubbish, but it unifies them.
It can be rubbish, but it unifies them. Yeah. And this is the point,
totally.
What the people actually need, you know. You meet, did you hear now Prince Harry did or this or that or
just
now
Andrew,
we don't
want
to talk about it.
Oh, Prince Andrew, you motherfucker.
Hey, not even motherfucker, man. It was worse than that.
Queen played a nice move on him, I read yesterday.
She ditched him.
She ditched him.
Yeah, it was great. I was like, man, the Queen, she's quite cool. I mean, like, to ditch the son because it's a son of, because he's a motherfucker, it's actually quite...
Well, that was her only choice.
The right move.
You know, one thing when I was growing up in the UK, you know, I was like one of the MTV generation. So like we just discovered music from MTV, right?
Yeah.
That's the only thing that's the only thing we had. And the only bands that were really exported from Germany to the UK was Rammstein and Kraftwerk. That was it, basically. And when I moved here, I was like really surprised to find all these amazing German, especially punk bands.
Yeah.
And
from
especially
Düsseldorf.
Yeah. Yeah. And lots of
bands.
And then they just, for whatever reason, no one in the music industry ever thought that it would be a good idea to like export these bands to other countries. Because even if you can't understand, like, for example, there's one band called Messer from, I don't know, some town around here. And their music's awesome, I think. And if I took it back to my friends in the UK, they'd be like, oh, this is wicked. You know? But they just...
Wave. Germany has so much good new wave and punk bands. Like, amazingly good.
Yeah, but it's just...
They are not here in the mainstream. They're not part of the main of the mainstream culture of this country.
Yeah, but they're not also pushed for some reason.
I mean, ask like a normal teenager about Kraftwerk. In Germany, I don't think that they would know about Kraftwerk.
At the moment, not probably.
But it's like, it's a proper good German band that did like a lot of hell good music.
Although I have to say, and I know we've been going on for a while, but one thing that really, obviously everyone shits on Spotify and says like it's bad for musicians and stuff, and that's true. But, you know, going back to that idea of like discovering all your music from MTV, you know, when I was a really little kid, even before we had cable, we just had like, we had my dad's record player and we had my dad's records and that was it, you know? And if we wanted to listen to something else, you'd have to go buy it. You'd have to go to a store and buy it. But now with Spotify, obviously like everything is at your fingertips. You just have to know what to search for.
Or the algorithm will search for you.
Yeah, or even like that. Like you go, you know, like these bands from the 60s and 70s, like Led Zeppelin or whatever, like obviously those classic bands kind of survived to get to me in like the early 90s or whatever. Mm-hmm. But like I'm sure there was a million other bands like Led Zeppelin that have been lost to time.
Yeah, the industry changed.
Yeah, but now you have Spotify. Like, so I'm recording these... younger musicians like in their early 20s, and they know so much music. They know more 90s music than I do because they go on Spotify and they listen to like whatever it might be, Nirvana or something, and then they like, oh, the next band that sounds like Nirvana, and they go down this whole rabbit hole of like 90s music and they've listened to like all this obscure music, you know, which even I didn't listen to at the time.
Because you didn't have the access.
But I must say like Spotify has like a very clear boundary or like a grenze,
border
what's like for obscurity, because like really like obscure, like a lot of obscure records you won't find them on Spotify. This is what I think, like I find sometimes, like I think like YouTube, it's much interesting than Spotify.
Yeah, I think it also has to do with the length of tracks. I think new artists who want to release on Spotify, they make tracks 2 minutes something, or I don't know, 1 minute something, because then you get into certain playlists easier than when it's like 10 minutes. And I don't know, that makes a different like space for producing music. Like when you know I produce music for 1.5 minutes or a beat or a track, it's a completely different thing. Like when you go to, especially when we go back to jazz, where you have tracks 17 minutes, that won't occur there for you probably on Spotify. I don't know. I'm not on Spotify, so I don't really know much about it. I mean, of course I know it, but I don't use it. And it has nothing political. It's just a practical thing for me that I just didn't get in touch with it. But I think we also have to talk about the next record, maybe.
Sorry.
No. But this one, I think, because like music, this is everything we're talking about. But yeah, we go to the next record. Who's
next? That's the question. I think you played an international anthem thing, but that was not in your list.
No. I want to play this one. Exactly.
Yeah.
I played...
it's also international anthem.
Jazz Room.
Yeah.
So we were talking about Brandy Younger, and we talked about who also got a record on international anthem. We talked about
Angel David,
who was also in the label. And now, like, this was like maybe like my third or fourth favorite record of last year, Irreversible.
Entanglements. Yeah.
Oh, didn't you play one from that before?
Yeah, but from the other record.
Yeah, but from this band, yeah.
Yeah. It's, I really, like, from the old album. Now I have the new album.
Yeah.
And it's like, I think it's like, okay. What's going on with this label, actually? Because they bring so much good stuff. It's amazing.
I think they have a good mind state, empowering, enabling, especially black musicians to show the world what they have to say, and they create a safe space for them. And I think that is probably, a thing that is important at these times, to create safe spaces for musicians who were suffering so much, also in the music industry, not only in society, but also in the music industry. Like, who are you? Why, you want to release something? So I think they have a good network
with people with a strong
and good mind state of what's important to show the world. And they have also, I think, a lot of spiritual
approach.
And,
A
political approach too. This is what I want to say. And actually, maybe they bring it all together in a good time, or in the right time, in the right place. And I think the networks have been there before, but maybe not the space.
Yeah, I think that you're right. I think that's and at the same time, there's the spiritual and the political approach. But also, I think that this is a label that really, it brings like, has a good way to bring this American Gesellschaft,
the society,
because you have to like really like a lot of black music. Mm. You have like a lot of Chicano music, like South American people on the label, and you have like, of course, like also like the white people on the label. But it's like, of course, it's like a very black music label. But putting together all of these different styles also, they play like jazz, electronic music, sometimes like experimental music.
Mm.
And irreversible.
Irreversible entanglements.
Entanglements.
Jesus, even I can't say it. Irreversible entanglements.
I think it's easier when you don't read it.
Yeah, that's right.
Entanglements. They have even like a punk approach, I think. Like in like More Mother, it's like, for me, she's like,
she's
a punk lady. She has a punk attitude on her, let's call it, spoken words things.
Energy.
Like energy. It's her energy is very punkish.
Yeah.
So it's a very universal label, I think. It is.
But I think it all started with that, you know, mindset of at first empowering, you know.
Yeah, you think you're right, totally.
And then, of course, it's open for everyone. But if you're not cool with maybe that statement they have with the musicians at first, then you won't be in the label.
Yeah,
so
totally. I think that's your, yeah.
And I don't know, I'm not so much into label politics or so, but there are different label politics, of course. And some artists have been refused on a label because they thought, oh, no, it's too strange or too free jazzy or two, I don't know what, and it's not popular enough or so. But I think International Anthem, they are quite, how can I say in English, mutig, brave also to just let the artist do what the artist wants to do. They have trust in their musicians. I don't know. I think that's maybe also part of a success of good music.
For
you know, to
and
let
at the same time,
do.
They have a really good music taste. I would they have like, not even like, I don't want to say the word snobbish, but you know, like they have a very exquisite like
taste.
They're very, very pointed.
Refined.
Very refined taste. Yeah. It's like, because they will play like folk records and electronic records, experimental music, jazz, soul jazz, spiritual jazz, and everything is just like, it's everything's on point.
Yeah.
Even like very like South American music, they have this like the Santos release, and it was like, no joke, I got super emotional the first time I heard it because I was like feeling like homesick.
Yeah.
Mm.
I was like almost in, and I'm not joking, I was like almost crying because I started thinking about South America and being away from South America. And there was like, they choose their artists and all of the records.
Yeah.
I mean, since Angel Bet David, I got all of them. I have every single record of this label.
Yeah. It's a very good
label.
It's
crazy. I don't have another label that works like this for me. It's super good.
And it's very young, though. I mean, I think...
5 years? 6 years?
5 years, 6 years.
It's a quite young label.
Especially for jazz.
So,
jazz.
Kiss to Creation. Kiss, like Schlüssel.
Ah, Kiss, okay.
Kiss. Oh, man, I talk so bad German. Lass mal bitte auf Deutsch weitermachen.
Oh, as you wish.
Kiss to Creation.
Of creation.
So, und das, genau, das war jetzt Irreversible
Entanglement.
Entanglement. Song war Kiss to Creation. Interessant bei der Band ist nämlich, die startete 2015. Da gab es nämlich in New York ein Afroamerikaner würde von Polizisten, wie so immer der Fall ist, umgebracht. Denn die ganzen Musiker trafen sich im Rahmen von einer Demonstration und so entstand die Band. Also die Band ist, ne, man hört, also wenn man sich die Band anhört und die letzten zwei Platten, sie ist sehr politisch geprägt. Sie ist sehr von diesen ganzen Schrei nach Gerechtigkeit und auch Verzweiflung. Ich finde, es ist halt, dass Mormade macht das immer so, die bringt diese Verzweiflung relativ gut. Also ihre eigenen Solo-Projekten schaffen das eigentlich immer, ja, schaffen ganz gut, hört sich so immer so, wow, ist gut gemacht. Und es ist, ja, es,
die
der
bringen
Schrei,
das Gefühl einfach rüber auch so.
Genau.
Das finde ich auch, ja.
Genau, das war nämlich jetzt, Irreversible
Entanglement.
Kiss to Creation. Auch auf International Anthem. Du bist dran.
Ich bin dran. Ich habe auch einen Namen, der nicht so leicht zu sprechen ist. Piero Miliani. Das wäre mein nächster Pick. eine ja eher Library-Platte. Man kennt ihn oder manche vielleicht nicht über eine bekannte, also es ist ein Filmmusikkomponist, über diesen Manana. Das hat er, also wusste ich nicht tatsächlich, als ich die Platte entdeckt habe, habe ich das noch gar nicht gewusst. Und das Lustige, ein Funfact darüber ist, dass der Track erstmal 68 in einer italienischen Erotik-Dokumentation aufgetaucht ist. Schweden, Hölle oder Paradies? Krasser Titel. Kurz danach dann irgendwie über die Muppet Show bekannt wurde. Also was heißt kurz danach? Eigentlich 9 Jahre später, 77. Ja, auf jeden Fall ein krasser Musiker, der eben viele Filme vertont hat und viel komponiert hat. Unter anderem auch in Kill Bill vorkommt, ja, genau. Ne, so was man kennt, aber
104 Alben.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und es lohnt sich, sich die Titel anzugucken. Man kann wirklich lachen. Welche, zumindest die deutschen Übersetzungen waren sehr witzig von den Titeln. Ja, aber die Platte Piano Fender Blues, die ich mir rausgesucht habe heute, hat er damals unter dem Namen Rovi, ich weiß nicht.
Rovi,
ja, hätte ich jetzt auch gedacht.
Würde ich erstmal so sagen.
Rausgebracht und er hat selber über die Platte gesagt, it's music with a modern but discreet sound. Und das gefällt mir ausgesprochen gut, weil es einfach laid back auch ist und natürlich das Rhodes im Vordergrund steht. Ich glaube, ein Wurlitzer wurde auch mit benutzt. Und ich habe mir den Track ausgesucht, Dark Blues. Passt ein bisschen zu dem dunklen Style, den du gerade auch, also
Fall.
Mit dieser dunklen Energie. Aber
auf jeden Fall.
Ja, ich liebe auch sowieso Blues und gehe auch schon mal gerne über Titel, wenn ich Tracks, also wenn ich eine Erwartung an Track habe, gehe ich schon auch mal über den Titel dahin. Und der ist auf jeden Fall ein sehr schöner Track, wie ich
finde. Dann ab geht's, bin mal gespannt. Genau, das war
Pier Umiliani. A.K.A. Rovi.
A.K.A. Rovi.
Piano Fender.
Gerade haben wir nämlich mit Simone darüber gesprochen. Simone würde gerne einen Mix dazu machen.
Naja, man könnte die ganzen Tracks hintereinander.
Ja, ich finde es gut. Ich finde das Mix gut. Machen wir einen Mix zusammen oder?
Wie du möchtest.
Nee, weil ich finde, gerade eben, du hast auch die Songs ausgesucht, schon fast wie so ein Mix. Das
genau.
Fand ich gerade eigentlich einen guten Approach.
Ja, und du bist ja auch spontan dann irgendwie drauf eingegangen, weil du dachtest, das passt irgendwie vielleicht jetzt doch.
Siehst du, lass mal zusammen einen Mix aufnehmen, statt die Playlist bei Spotify zu machen.
Ja, genau. Ich bin pro Mix. Und
ich bin auch pro Mix. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die Platte nicht bei Spotify ist. Ich kann mir das ziemlich gut vorstellen. Das ist kommt als nächstes. Ganz kurz zu Piero
Umiliani.
Fuck me. So gut, dass du da bist. Dann bist du Piero Umiliani, bla bla.
Yeah.
Ich besitze keine einzige Platte. Und natürlich, was ich so interessant finde, der Typ ist ein Begriff. Allein wenn man sich ein bisschen für Library Music interessiert und italienische Jazz, beziehungsweise ja, doch schon Jazz und der ist voller Begriff. Der war über 600 Platten involviert.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Ja.
Also das ist mal als Produzent, mal seine eigenen Platten, Sachen arrangiert. Also so ein...
Viele Erotikfilme vertont.
Ich habe nichts von ihm.
Also ich wusste das vorher auch nicht, bevor ich die Platte gekauft habe, muss ich ehrlich gestehen, aber ja.
Es gibt eine ganze Reihe von diesen ganzen italienischen Produzenten, Stelvio Camprio und Alessandro Alessandroni, ich weiß nicht, das sind so, also Italien hat ein Output an Library Music, der ist absurd. Das ist wirklich, wo ich mir denke, ich kenne nicht viel, ne? Ich kenne vielleicht so 4, 5, 10 Library-Platten, das war's.
Und also
das
ist ich, ja.
Kratzen viel, an der ja. Oberfläche von das, was eigentlich aus der Genre noch, wo natürlich Jazz auch ein großes, es basiert alles vieles auf Jazz noch da.
Voll. Also ich habe auch nicht super viel mit dem Genre so bewusst zu tun, sag ich mal. Bei mir läuft sowieso sehr viel über intuitives Auswählen von Musik. Und da hat mich auf jeden Fall auch natürlich Piano Fender Blues, der Titel, gecatcht. Ich habe mir auch ein paar andere Platten von ihm angehört, die da fand ich auch den ein oder anderen Track richtig gut. Aber so in der Summe war mir das dann für den Moment einfach vielleicht zu komplex oder zu weit weg von dem, was ich sonst manchmal spiele. Also nicht alles ist so angenehm.
Ja, es ist
eingängig vielleicht. Also es ist manchmal schon ein bisschen spezieller. Aber auch sehr oft sehr schöne Sachen dabei, auf jeden Fall.
Ja, das ist, ich finde tatsächlich, so Library ist es so eine Musikrichtung, die häufig, ich habe, mir geht's so wie bei dir. Es ist halt, ich hab.
Es geht halt oft mit Bildern dann zusammen, ne? Gerade wenn es so Filmkompositionen sind, brauchst du oft ein Bild dazu. Oder
Fernsehkompositionen auch.
Genau, ja. So eine bestimmte Atmosphäre, die, wenn du sie nicht hast, schwer dir manchmal zu erdenken ist dazu, weil du die Musik hörst und denkst, aha, was, wie? Und, ne? Und manchmal ist es anders, dass du kein Bild brauchst, um dir selber ein Bild zu machen bei bestimmten Stücken. Aber, ist immer so, wie passt das sonst in die Selection, die man gerade vielleicht so im Hinterkopf hat, rein. Also so digge ich manchmal halt auch Platten so, ne? Manchmal suche ich ein bestimmtes Stück oder ich denke mir, jetzt brauche ich Jazz oder jetzt habe ich mehr Bock auf, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen Rap-Input oder keine Ahnung, eine schöne Soul-Platte, Love-Vibes. Also es gibt unterschiedliche Stimmungen, die man selber hat und danach sucht man dann auch in dem Moment nach bestimmten Platten oder so und so gehe ich eher vor, als dass ich so mir jetzt die Library, jetzt mache ich mal mein Library-Fach voll oder so, ne? Deshalb.
Es gibt keine Musik, es gibt kein einziges Musikgenre, in dem ich dahin gehe und sage, okay, ich muss alles da holen und komplett recherchieren, überhaupt nicht. Das ist eher so immer die Stimmung, wie bin ich an dem Tag, an dem ich Platten kaufen gehe.
Es ist meistens das Stück, was einen, oder wenn ich es höre, dann merke ich schon, ja, that's it.
Ja.
Oder
ja. So und dementsprechend ist es halt so von Country bis hin zu Folk, bis hin zu Punk, bis hin zu experimentelle Musik, Jazz, Soul,
no Hip-Hop. Genres.
Alles. Vielleicht mit Ausnahme von New Metal.
Ja, also da bin ich da, also so Metal.
Every podcast we talk about New Metal.
Yeah, New Metal, no, I don't have it.
This is like a New Metal podcast plus
stuff. Und jedes Mal,
I don't probably even would recognize New Metal from Old Metal or,
oh,
I don't know.
No.
I mean,
whoa.
I don't know New Metal though, that's why probably.
Black Sabbath, it's like fucking great.
Yeah, the Old Metal.
The Old Metal, it's amazingly good.
The new and what's different with the new metal now?
It's like pop metal.
Okay.
Like pop metal.
But they still use instruments.
Yeah.
But
okay.
They don't use them well.
Okay.
Yeah. I think it's like, it's always a very posh and very clean and very produced.
Okay.
Actually, it was kind of like metal mixed with pop music mixed with hip-hop.
Yeah.
Oh,
it started.
Yeah, exactly.
Like,
yeah.
Let's say that maybe the biggest step for new metal is maybe Run DMC playing together with
Aerosmith.
Let's say that this is the beginning.
Okay, this is the beginning
Let's put it like it's the beginning of the end, like really.
Beginning of the end, yeah.
Fusion. It's a shitty song.
It's like those restaurants that serve every kind of food.
Mm. Yeah, yeah, okay. That's a good example. You want pizza?
And you know, like, Chinese, probably every Indian. Single one is going
to
be shit.
Yeah, exactly. Exactly. It's just like, if you go to this kind of restaurant, you're just like, oh, I better don't order anything. Yeah. And just leave right away because I'm going to eat bad.
Yeah. Okay.
Anyway.
You know, like, this is like, I think, I guess, really, like, the first big new metal hit, like, back then was called Crossover.
Yeah.
It started with Crossover and then it went to new metal.
Mm-hmm.
But Crossover, I remember, you mean like in the 90s?
Yeah, yeah. Like, Crossover was the beginning of new metal.
I mean, I also remember back in the days, like Millencolin, Lagwagon, that stuff. I mean, that's also...
High school pop punk.
Mm.
Yeah. But that's not new metal and not.
No. I would put it like more like pop punk.
Skate punk, we would have said back in the day.
Yeah, back in the day, skate punk. Now I see it's pop punk.
It's more pop punk.
New metal was also like they had 7-string guitars. That was a big part of it. So they had guitars with an extra string.
Mm.
So they could play it even lower.
Mm.
And it sounded more like, I don't know. Deep. But this was an important thing. It was like a technological change.
Mm.
They add the 7th string and it made everything sound like mud, basically.
Okay.
Sound like the whole genre sounds like mud. But the drummers were good. The new metal drummers were really good.
I think like they're most of them very good technicians. Like if you listen to Korn, we talk about in our last podcast, like I think that they're like they can play very well their instruments. They do it actually pretty good. They're like good technicians.
Yeah, I mean they're proper musicians.
Yeah, sure. That's for sure.
Yeah,
but the thing is, like, I don't give a fuck about technician, like, at all. Like, this is like the thing. Like, I listen to music like not as a musical. Like, I don't play any instrument. Like, I don't, like, if people will come to me and say like, well, this singer or she or he's got a great voice, I'm gonna be like, well, I don't give a fuck about the great voice.
Well,
like,
you can
listen
hear
to it. Yeah, I can hear it, but like, listen to Bob Dylan. I'm like a huge Bob Dylan fan. He has a horrible voice.
Yeah. he said that actually in his
Yeah, I don't give a fuck about it.
He said, I don't know if it was
actually,
in his...
Actually, glad that he's dead already.
No, he's alive.
He's still alive.
Bob Dylan's still alive.
But, it, you know, I think he said it in his...
you mean Bob Dylan? I was getting some other guy in my head.
Bob Dylan. I mean, like, he's a horrible
voice.
Know
who I meant? Names again. Forget
names.
It. I'll tell you later.
But Bob Dylan said in one of his... He won like the Nobel Prize for Literature.
I know.
Right? And I think he didn't
earn it. If you ask me.
He didn't earn it, yeah. Right. But he also didn't accept it straight away. I think he didn't accept it for like a year. And maybe I'm getting this confused, but it was maybe in that acceptance speech, which I think was written, or maybe another one. He said that everyone, when he was young, everyone said that he sounded like a frog. Because like he would sing and people like, man, you sound like a frog.
Yeah, I know. It is like this.
But he was like, you know, it just goes to show. I mean, I also remember like reading an interview with George Martin, the Beatles producer, and he was talking about like singers singing in tune. And he said like, I don't give a shit if they sing in tune or not, as long as they sing with emotion, kind of.
Yeah, but that's
the point.
Bob Dylan brings like, he has like...
Yeah. But this
I'm still thinking of the guy I was mixing the name up in my head. It was not Bob Dylan. It was another name with Dylan, I think.
Dylan Thomas, the poet?
No.
Who Bob Dylan stole his name from?
No, it was another guy.
I'm
sorry. Anyway, no, but it's true. Like, the emotion is the most...
It's like, it's this the is biggest the main part thing. It's of, like, someone can...
And the authenticity.
But this is also what's shitty about auto-tune, which is, like, everywhere now. And it's almost a style in itself. It is kind of soulless, isn't it? Auto-tune. It just makes your voice sound like a keyboard.
You mean auto-tune?
Auto-tune, yeah.
No, I don't like it. Sorry.
No, that's what I'm saying. It's like... But autotune now, it's like, it's not even something that people try to hide. It's like overdone so much that if you know what it sounds like, it's almost like a stylistic choice now.
It is a stylistic choice. Yeah. I think everything in music, also in, electronic music or whatever, it's a stylistic choice. It's not happening just out of the blue. You do it and you know how it sounds like and you use it for a certain purpose. Mm-hmm. And to me, I mean, music, I always compare it also with food, or if you like a certain dish, then you like to eat that dish. But autotune to me is like, I don't know, Innereien oder so, something like, you know, something I just don't want to eat. It's like, yeah. No, sorry, I'm
liver can be really nice.
Yeah, well, it can cooked. Be, maybe, I don't know, but it's like, no, something like I just don't want to put on my plate, you know. It's like my ears, it's like I get a physical reaction when I hear it. It's like I just don't want to hear it. And I don't want to give any offense to people who think it sounds cool
I'm with you. I don't listen to autotune music at
all. No offense, but it's just like my aesthetic system is just, no, there's so much better sound than this I didn't hear yet. So I rather prefer to listen to some...
I prefer to listen to someone singing that cannot sing than listening to autotune. Like, I listen to Bob Dylan, he cannot sing.
Yeah.
He's amazing.
Yeah,
and it's like autotune is just like you all sound the same. You sound like an autotune. It's just like
yeah. As I said, it's like a matter of taste, and if people like it, they like it. But
is there a good taste? I believe in bad taste. I believe in bad taste. Like, come on, let's put it in things like this. Like there is bad taste. I think there is bad taste. Autotune in new metal is bad taste.
Yeah, unless you're like 16 years old and watching Korn videos for the first time in like 1996.
Are you ready? I was a huge Korn fan.
I like to eat Korn. I mean, Korn. Maize.
No, but Korn was was a huge fan.
Yeah.
And I just think like my taste got better.
Yeah, right. Yeah.
Just like it got more like fine. Just like my tongue got better. Mm. I eat better. You know, like I have much more like I can taste food much better than I was a teenager. I can listen to much better music when I was a teenager.
Yeah, but that's the progress of life. I mean, you have different. I mean, you know, when you look at children, they eat noodles without anything. And then when they grow up, they want meat, they want, I don't know, sauce, they want salad, they want more and more and more. So it's a natural thing that your taste in anything is like growing, improving.
Yeah, exactly.
This also is changing. So, and some people might change from okay taste to bad taste also.
It's that funny, like, happen. Every time
there is bad taste. Were we together on this, there is bad taste.
Yeah, there's definitely worse taste. Like, things can be...
There's bad taste.
There's many levels of bad, isn't there? It's not just, there's many levels of bad, you know? Things can be also more bad, you know?
Yeah.
But, like, it's funny because every time I talk about music with people, whether it's other musicians or just people who like music, whatever, it always comes back to food analogies or cooking analogies. Mm-hmm. I feel, especially making music, like cooking analogies work really well. It's like, it is like cooking, actually.
Yeah, and it's essential. I mean, we need food to survive, and in a way, we need music to survive as well. Nutrition for the soul, nutrition for the body,
I think it's like going back to our theme that we had before. I think it's like almost like a spiritual thing. It's just like there was this philosopher that worked for what's his name again? Big philosopher guy.
Which one?
But talks about sex all the time.
Oh, you mean a psychologist?
Freud,
the psychologist.
There was like a guy working with Freud together. His name was, I don't know the name whatsoever. He talked about like a lot about like the like we humans have a big need for objects that are representing something. So we always need representativity and objecting everything and looking for
symbolism.
Symbolism as a big, and music creates symbolism too in an auditive way.
Yeah.
So this is what we are like. We do have this need for spirituality, and music covers it totally because it works. It's like if you see like to conceptual art doesn't work that well because it's a very European Western thing about like conceptual art and
yeah, you don't have so much suffering behind it. It's more like constructed out of
thinking. What's a great thing? What's it's amazing sure. thing because you can build out of thinking. You can build a whole system. That's amazing actually, but nevertheless, it's very European. It's just like it's a very European way
privileged of in a way. I mean, when you world. Have to. Yeah.
It's privileged, totally. Yeah. But it's adaptable. You know, like you can get very easily if you stick to it. Mm. Like if it's.
But in a way, when it's like that, then it's sort of an entertainment.
I wouldn't see philosophy as an entertainment. Because it builds a lot of on philosophy. Mm. It's like philosophy thoughts are a big part of it.
And it's like abstract thinking.
Yeah, world, yeah. I think abstract thinking is a big part of it. And abstract thinking it helps because we are living in a very abstract world. So it's good to see it and also like at least to get abstracted. Of the reality that we live on.
It's like the thing with music, I mean, maybe I'm biased being a musician, but you know, of all the art forms, I mean, I think it has the most in common with cinema in the sense that it's something that happens within time, you know, like with it, if you look at a picture, if you look at a photograph or painting or something, it's something which is like, I mean you have to experience it in time obviously, but it's something which is sort of frozen there, you know, like, but music you can't
have to move,
you can't look at a whole piece of music all in one time, you have to live it to experience it, and obviously you have to do that with film as well, but but somehow for me music is like is the most effective way to get into certain emotions or certain moods, like a film might make you feel really sad or something or really happy or whatever, but like, you know, sometimes with music it's like you might already be feeling something, like for example when I was younger I used to work in like kitchens, right, like, you know, like part-time job or whatever, and like at the end of the shift, we always had to clean the kitchen and I could never really be fucked. And I was be kind of pissed about it. And I'd put on some punk music and I'd clean the kitchen like 15 minutes. Because I'd be like, fucking clean the kitchen. You know, it's like I already decided what mood I wanted to be in.
Mm.
And then I chose what music was going to help convenient me get there. For it, you know, and you have that for all different types of moods.
This is a 100%. Big thing about music, yeah.
So actually, I'm 100% with you because I started to experience music. I mean, I had like when I was 4 years old, I had some lessons in organ or something. But then accidentally, I got pushed into ballet lessons because a doctor said I should do it because of my body. He said, okay, your back and everything, you should do ballet. And I was playing basketball that time and was like, what, ballet? I was more like, you know, my sister was playing basketball and I wanted to play basketball. And so I started it and I was in a ballet school in a theater with like a professional ballet company and system behind it. And my teacher actually was from UK, a very, very creative person. And I didn't think that I would like it, but it ended up like, I thought like, oh, yeah, I like it. So she was very creative and not that classical ballet type of the company was very cosmopolitan. And they were all not perfect in this typical ballet scenery you would expect when you think of ballet, like all in white and all perfect. And the one was too big, the other too small, the other too fat, the other too gay. You know, they were all a little bit not right enough for that perfect ballet world. Mm. And they were all like together in this small company of 8 or 10 people. And the dancers were also teaching lessons, modern tap dance, Afro dance. So that was, for me, also a very intense time as a 9-year-old child to get in touch with classical music, jazz music as well. Also Brazilian music. We had a Brazilian guy that taught lessons. And you had expressed that music is something you experience in time, and this is dancing. So, and the emotions you have to express, especially when you dance, of course, the aim is to translate the emotion of the music with your body to make it like into a movie or into a cinematic thing. And this process as a child, when I was 9 years old, I found that so like amazing to be part of. This is actually where my love to music and also the ability to listen to music quite, intensively, that started there. And I had moments. I mean, I also had punk, but that was when I was, at, I don't know, 13, 14. But when I was 8, 9 years old, I had my record, my little tape player. And I listened to classical music with my headphones. It was like, bam, ba-dum, bam, bam. And I was like going through the music. And it's, of course, very dramatic. And I mean, classical music is very huge. And it, you know, and especially the ballet compositions are very... you know, over dramatic almost. But it taught me a lot of how music is telling stories and is like the dramaturgy of starting a piece, you know, and then you go and then there's this part coming up and that part and then there's the flutes and then... So in a way, that was like my bringing up with music. So... I totally agree what you say, that music is a piece of art which is very much or 100% like coordinated with time.
Yeah, and I think especially with classical music, it's very much about this like rise and fall of emotions.
Yeah,
you know?
Exactly.
It's like building up to something exactly. And then there's a release of tension.
Yeah.
And actually, this is, I think, one of the reasons why I never got really into techno. Because yeah. Techno is very much like
one thing.
And but, you know, like my girlfriend, she's really into techno, right? And she says to me like, oh, yeah, but that's what it's about. It's almost like, for her, like, it's like meditation.
Yeah,
it's like
totally.
It's like keeping in this one.
A monotony that makes you feel.
And I just personally, I'm just like, I don't get it, you know, because I want music to be like all this up and down and up and down.
Exactly.
Yeah.
But I get your girlfriend. I find even like some spirituality about like this monotony and like getting one thing.
Even
just
body
like,
wise, as a dancer, you can also give variety into it in
totally.
A certain way.
Mm. Totally.
But yeah. If I would have to choose, my son always asks me, now he's in a phase where he asks me, you would like coffee or beer? And I say, God, why are you asking me for questions? I said, it depends. In the morning, coffee, and maybe in the evening, a beer. So no, but if you had to choose, I said, well, then probably coffee. But I don't know. He's in that phase of choosing. And I think, and I really get to, I can't choose. And with music, it's also the same. I can't be just in one genre. I can't say it's only jazz or it's only this or it's only that. There's so much more to explore, and even metal or genres I don't know a lot about, but there were songs like System of a Dawn, for example, or so, where I really thought, like, oh, okay, that's a cool song. I can really feel it. I can really relate relate to it, you know, emotionally.
Yeah, chop suey. So are you saying you want us to make you like a new metal playlist for
our System of a Dawn is new metal. Yeah, that was new metal. So
don't worry, we can do that. We can do that.
No, that was only one song.
Yeah. No, but it's a great song. No, let's
band.
Be honest.
I mean, it's a band. It's a band. System of a Dawn.
Yeah, it is a band.
They got this one song called Chop Suey. That's, I think it's a hit.
Was a hit. Yeah,
it was a hit. Still a hit. Yeah. Like if you listen to it, it's just like it catches you straight away.
Yeah, that was a bit popish, I think.
Yeah, it was super popish.
But yeah, I think they were like Armenian guys or something like that.
They're this Armenian band, exactly. Yeah. Living in LA.
I don't know. I listened to that 20 years ago, one song, and I thought, okay, I can listen to it. Although I didn't know it was new metal. I thought it was metal.
It just can be like.
It was. I think the interesting thing about that song is that the verse was very, like, fast rhythms. It was like digga 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 digga, and then the chorus was digga digga digga. It was like very.
We're just gonna flowy, for everyone.
Are we really gonna play Chop Suey?
We're gonna just play it. So because it's just like, you know, like
play. We're talking all the time about it.
So it's just like.
Okay. Exactly. You think like, hey, I hate new metal, but you were talking a lot about it. So,
because I think I hate it because like it's like part like I hate everything that has to do with myself. You know, like you know, it's just like it's like being critic with myself. Like I it's just like when you are 13, 14, 15, you listen to shit music, and I think it's just good to acknowledge it because.
I mean.
No, and I used to have a bad taste. I really had a bad taste. Not all the time, but especially. I mean, it's a good pop song.
It's a good pop song, yeah. No, I mean, the song I was thinking of, it was more a ballad. A metal ballad, actually, but not a ballad, but you know, a slower thing. Okay. But it was not so cheesy. It was.
This is super cheesy right now.
Yeah. But we still have some jazz records here, isn't it?
So I'm gonna play. It's like in the last years, I've been like very into Don Cherry.
Oh yes, I love Don Cherry also.
So this is like a Don Cherry. It's not a reissue because it's like it never been released before.
Okay.
So this is it was recorded some in I need to look, but something like in the beginning of the 70s. 72.
Okay.
So but that time Don Cherry met his wife, Maki Cherry, a Swedish artist.
Mm.
And by that time he long stopped being like this kind of bebop and trumpet. Like he used to do like very classical jazz.
Mm.
So he comes to Europe und dann fängt an einfach halt letztendlich durch ihren Einfluss so extrem östlich orientierten Musik. Das heißt, sie kam ein bisschen aus dieser Hippie-Community und brachte jede Menge, ja, so alles, was man sich ein bisschen so vorstellen kann, und unter den 60er Jahren, was aus dem
LSD.
Ja, LSD und Indien und Yoga. Also, ne, und all das würde dann auf einmal halt so Teil seiner Musik und meiner Meinung nach so auch so mit seiner spannendsten Phase auch.
Mhm.
Und die Platte kommt zum ersten Mal, das glaube ich, das hieß damals dann das Festival, Organic Music Theater. Das ist, was die gemacht haben. Also sie hat nämlich die Bühne gestaltet. Nanda Vasconcelos war immer ein Teil davon dann auch. Das ist ein brasilianischer Bedienbauspieler. Er hat dann gespielt und das Ganze war so ein bisschen so wie so eine. Es war natürlich nicht nur die Musik, sondern es war so dieses theatralische Erlebnis, wenn man so will, rund um seine Musik. Die Platte würde dann im Festival de Jazz de Château-Vallon irgendwo in Frankreich 1972 aufgenommen. Mhm. Hammer-Album. Und das ist für mich auch so ein bisschen
Live-Album dann.
Das ist ein Live-Album. Mhm. Und für mich auch so ein bisschen so ein Schlussalbum ein bisschen, weil eben das Organic Music Theater, das war so deren Ding.
So diese, auch mit der Frau wieder.
Auch mit der Frau, schon mal, und, ne? Genau. Und die hat auch ganz viel von seinen Covers. Also so die ganzen Covers, glaube ich, so ab Ende der 60er bis, denn er irgendwann tatsächlich gestorben ist, und fast alle waren von ihr gestartet. Mhm. Hammer Covers. Es gibt auch ein Buch.
Okay.
Von die sich nur mit Mockingjays Arbeiten beschäftigen. Wirklich, das Buch ist super. Kann ich wirklich jedem empfehlen, der sich für
von Musik und Artwork.
Ja, das ist großartig. Auch. Und wirklich, sie arbeitet ziemlich viel mit Stoffe, also sie nähte ganz viel und machte sowas, Flaggen und Monstern auf Textil. Also wirklich tolle Arbeiten. Ich weiß gar nicht, welcher Song ich spielen soll, weil dadurch, dass es ein Live-Album ist, es ist halt so, es ist ein Album, der natürlich sehr organisch funktioniert. Das heißt, so ein Song geht über die anderen und die ganze Zeit gibt sowas wie so einen, ja, wie so eine organische Entwicklung durch das gesamte Album. Es fällt mir schwer, einen Song auszusuchen. Aber ich gehe für Butterfly Friend.
Butterfly Friend.
Butterfly Friend. Super Nummer. Ist auch so schön klassische Don Cherry 70er Jahre, weirdy. Love it.
Yeah, run it.
Here comes my butterfly friend again. He's moving on.
Genau, und das war jetzt Don Cherry und Mockingjay und Nana Vasconcelos, 72, was auch so, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, nachdem wir den Song gehört haben.
Ganz kurz, aber nur.
Diese Dreiviertelstunde. Das ist, was ich so gerne mag, das ist halt so, das habe ich aber auch schon davor gesagt, das ist nämlich diese Keywork, was ein bisschen so seine wichtigsten Werken, für mich jedenfalls, seine wichtigsten Werken zusammenbringt. Das ist halt so
eine Essenz.
Ja, das ist halt, das ist die Platte das ist die Platte nach, ich muss den Namen genau gucken, nach welcher Platte das ist.
Also ich habe auch, ich glaube ein oder zwei, aber ich weiß nicht, was vorher oder nachher war, glaube ich.
Also, natürlich ist es halt Organic Music Society. Das ist sogar noch vor Organic Music Society. Das heißt, es gibt nämlich die Penderecki, Don Cherry and the New Eternal Rhythm Orchestra, 71. Dann gibt es Mu, das ist auch 71. Wie viel hat er gemacht? Er hat viel gemacht. 96 Platten rausgebracht.
Ja, das ist stattlich.
Stattlich. Und das ist letztendlich zwischen Organic Music und Mu. Also zwischen seine Free-Phase, Bebop, Free und dann irgendwann Spiritual. Und deine Spiritual blieb bis zum Letzten.
Blieb eigentlich bis zum Letzten.
Genau, das blieb bis zum Letzten dann.
Ja, nice one.
Genau, das ist die Nummer. Kann ich euch alle empfehlen. Super Platte. Auf einem New Yorker Label ist es rausgebracht worden. Wie heißt das Label nochmal? Ich bin so ein bisschen jetzt gerade so raus. So. Blank Forms Editions. Shout out to Barbara. Wer auch immer Barbara ist.
Who the f is. Na, okay.
So, genau. Simon.
Ich bin wieder dran. Ja, eine meiner Lieblingsplatten tatsächlich von letztem Jahr, über die ich so gestolpert bin und so unfassbar glücklich war, darüber gestolpert zu sein, ist Malcolm Gianni Trio mit Umdali. eine unfassbar gute Platte. It's about South African Jazz. Da war ich eh so in den letzten Wochen, Monaten grundsätzlich auch. Aber ich habe den Eindruck, dass da auch immer mehr passiert und auch released wird vor allem. Und die westliche Welt da ein bisschen mehr mitbekommt. Ja, Malcolm Gianna ist ein Trombone-Player und macht auch die Vocals, aber arranged auch und komponiert auch die Songs. Die Platte ist rausgekommen über Mushroom Hour Half Hour. Ja, das Label, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, 2012 wurde es gegründet als eine Vinyl-Only-Show über einen Pirate Radio Station eigentlich in Johannesburg. Und ihr Motto war so ein bisschen Keep our ears on the streets and chasing the avant-garde. Das gefällt mir irgendwie sehr gut, weil wenn man nach Südafrika blickt, hat man natürlich ganz andere Umstände, politisch, sozial gesehen, was Jazz betrifft, wie zum Beispiel, wenn man nach Europa blickt. Und ja, also die Platte ist wirklich wunderbar. Was ich auch noch sehr schön fand in dem Kontext ist, dass es die African Freedom Station gibt, in Johannesburg. Eine Art Galerie für Multimedia Geschehen, ein Treffpunkt für MusikerInnen, die einfach keinen Ort haben, um Musik aufzunehmen, um zu spielen, um sich zu treffen, um zu connecten. Und dieser Ort, der auch gefördert wird über diverse Töpfe, ist natürlich, ja, also ist eine Art Melting-Punkt in Johannesburg, wo einfach junge Talente die Möglichkeit haben zu spielen, sich auszutauschen. Und ich glaube, da passiert gerade wahnsinnig viel Essentielles, also was auch Jazz betrifft. Und genau, also die Platte kann ich nur empfehlen, Umdali. Ich habe mir einen Track rausgesucht, also sind eigentlich alle gut und alle haben auch irgendwie einen Background. Man kann das auch in dem Plattencover dann so ein bisschen in den Liner Notes so nachlesen. Aber den ich mir ausgesucht habe, ist live Issy Dimeni. Und da gibt es eine Analogie zu Gil Scott-Heron. Das fand ich besonders gut. Ich kann es gerade mal kurz vortragen. When it comes to people's safety, money wins out every time. Das hat Gil Scott-Heron 75 auf seinem Album From South Africa to South Carolina gesungen. Und im Oktober 2015 wurde es immer noch gesungen, denn da wurden 143 Menschen sind gestorben, nachdem Gauteng Provincial Government entschieden hat, to deinstitutionalize 1,300 mental health patients to save money, because money wins out every time. So this song is for those who lost their loved ones, which is all of us. Ein bisschen, ja, also es ist nicht nur ein bisschen, es ist wahnsinnig dramatisch, wenn man sich das vorstellt. Eine Regierung beschließt einfach, wir schließen ein Mental Health Hospital, einfach weil wir Geld sparen wollen. Und es sterben dabei Menschen, weil sie einfach diese Klinik brauchen. Und es klingt sehr schlimm und sehr dramatisch, aber ich glaube, wenn man so sich mit der südafrikanischen Geschichte irgendwie beschäftigt, dann weiß man, dass das einfach immer noch so Lebensrealität ist und dass da ganz viele Schieflagen einfach noch sind, die auch natürlich mit dem Apartheidsgeschichte oder mit der Apartheidsgeschichte zu tun haben und einfach alle Menschen, die in Südafrika leben, davon immer noch betroffen sind und immer noch darunter leiden, aber Musik natürlich dann auch wiederum the healing point ist, über den wir ja auch schon eingangs geredet haben. Ja, der Track ist auf jeden Fall ein sehr smoother Track.
Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin dieses Mal sehr unvorbereitet reingekommen. Live ist Sidi Manny. There we go. Hammer.
Danke.
Mega gut.
Ja.
Also hoffentlich hat der Groove Attack die.
Ja, also die hatten, Groove Attack hatte die bestellt.
Ich würde direkt Montag ein Team anschreiben.
Yeah. Ja, also ich bin auch ganz glücklich über diesen super. Fund.
Kurz, wir wollten eigentlich gar nicht über die Covid-Situation sprechen, aber ich finde halt, der Track lädt dazu ein, das kurz zu erwähnen, nämlich durch die Geschichte, die du gerade erwähnt hast, ist, ich kann schon verstehen, dass die Leute das Vertrauen halt nicht haben. Man denkt immer, man weiß, Geld, es geht ja nie um die Gesundheit.
Mhm.
Geld, also man merkt, wie wir auch hier unser Gesundheitssystem selber kaputt machen und sparen überall. Sieh die Pflegesituation.
Ja, soziale Themen sind im Hintergrund auf jeden Fall, ja.
Also ich denke, ich muss einfach nochmal drüber nachdenken. Es ist halt so, klar, natürlich, ich bin geimpft und natürlich bin ich für Impfen. Aber ich kann es nachvollziehen, dass die Leute, dass es in jeder, egal wo dieses Gedanke steckt, ja, es geht gar nicht um meine Gesundheit. Stehen andere Sachen eher vordergründig.
Ja, ich meine, da ist ja das Problem auch schon vor Corona aufgetreten. Und ich glaube, dass diese krassen sozialen Ungerechtigkeiten oder auch gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten viel älter sind als jetzt die Situation, in der wir gerade sind. Und eine gewisse Skepsis gegenüber einer Autorität. Ich meine, in Südafrika ist es natürlich die weiße Autorität und das Apartheidsregime, unter dem Südafrika sehr lange hat leiden müssen. Es gibt ja aber auch noch mehr. Also es gibt ja auch, sage ich mal, schwarze Politiker, die dem System zuträglich waren und auch nicht unbedingt viel gegen Korruption oder kapitalistische Strukturen und in Afrika gibt es einfach leider viel Korruption, also in den Ländern, in denen ich war, Simbabwe, Südafrika, war ich jetzt nicht, aber man kennt Familie und so, die einem berichten und es ist einfach ein Fakt, dass da einfach viel über Geld läuft und eben nicht über demokratische Prozesse. Ja, die Ungleichheit der Welt, in der Welt, in der Gesellschaft, in Gesellschaften, durch die Geschichte, die wir ja aufarbeiten müssen und die man irgendwie nicht vergessen darf und die man vielleicht auch neu schreiben muss, gerade in Schulbüchern, in Bildungsbereichen einfach die Wahrheit nochmal neu, also richtig stellen muss, ne, was alles falsch gelaufen ist und das ist super wichtig, aber ich finde einfach auch diese Tiefe, die wirklich in der Musik zu fühlen ist, auch das Leid und das lange Leid, die Menschen lernen ja auch irgendwie damit umzugehen, sie lernen damit zu leben. Und trotzdem ist, glaube ich, gerade die psychische Gesundheit etwas, was auch für uns, auch gerade durch die Pandemie und durch die Einschränkungen und durch das, was jetzt alle irgendwie auf eine Art durchmachen, immer mehr so in den Fokus rücken wird einfach.
Hoffentlich.
Ja, es richtig. Muss. Also ich meine, es ist einfach ein Fakt. Also diese Auswirkungen, was das mit der Psyche macht, irgendwie von Menschen so eingesperrt zu sein und alles. Also das ist ja eine neue Qualität von Krankheit oder von Parallelkrankheit zu dem Virus eigentlich.
Auf jeden Fall. Ich denke immer wieder drüber nach, weil ich, ich gehe immer von meiner Situation aus am Anfang. Also jedenfalls habe ich am Anfang das gesehen. Natürlich, halt, bin mit meiner Frau zusammen, glücklich verheiratet, meine beiden Kinder, der Hammer, und ich bin hinter meine vier Wänden. Und ich muss mich natürlich bis zu einem gewissen Punkt Gedanken über mein Überleben machen, aber auch wohl wissend, dass es ja eigentlich nichts passieren kann, und ein gewissen Urvertrauen im Leben schon durch meine Ziehung schon bereits sowieso steht. Also das heißt,
ja, stabiles Umfeld.
Einfach stabil, genau.
Ja, also ich glaube, was speziell jetzt Südafrika, aber also ich habe auch letztens so ein paar Bücher gelesen, auch von Autorinnen, die aktuell sind, die über ihre eigenen Erfahrungen auch geschrieben haben, und kennt man ja auch aus anderen Kontexten, aber so dieses Trauma, was einfach schon Jahre zurückliegt, ist ja immer noch in einer Gesellschaft präsent. Und man hat das ja auch zum Beispiel mit Holocaust-Überlebenden, diese transgenerationalen Traumata. Die Kinder und Kindeskinder haben das ja auch noch in sich. Und die Strukturen sind nicht von einem Tag auf den anderen geändert. Nur weil plötzlich Mandela Präsident war, hat sich Südafrika nicht komplett verändert, zum Beispiel. Also es ist einfach ein wahnsinnig komplexer und langer Prozess, Heilung zu finden. Und ich finde ja, wie wir eingangs gesagt haben, gerade Jazz oder auch Musik an sich und diese spirituellen Komponenten so wichtig sind, um diesen Heilungsprozess halt weiter anzutreiben und aber auch den Menschen halt den Raum zu geben, das machen zu können. Also das ist halt einfach so was, was für uns vielleicht selbstverständlich ist. Ja, ich miete mir einen Proberaum, ich nehme ein paar Leute und dann kann ich machen, worauf ich Bock habe. Ist in der Struktur, wenn man irgendwie in Johannesburg am Struggeln ist und irgendwie keine Kohle hat, so kannst du dir auch keinen Proberaum leisten. So. Deshalb nochmal die African Freedom Station zu erwähnen, die einfach wirklich, das ist jetzt nicht ein Jugendzentrum, wo Leute hingehen, um Spaß zu haben, sondern das ist wirklich ein Zentrum, wo Musikern, die, ja, die werden mit Sun Ra in einem Atemzug genannt, irgendwie von Kritikern teilweise, aber die haben gar keinen Raum. So, und die bekommen da diesen Raum. Und das ist so, das fand ich halt auch so spannend an der Platte, also so als Background-Information, dass das irgendwie so wirklich ein, ja, aus einem Struggle heraus, aus einem echten Heilungsprozess heraus auch entstanden ist. Und das spürt man, finde ich, in der Musik. Es ist kein Entertainment. So, es ist irgendwie Verarbeitung. Es ist trotzdem auch nicht nur schwere Kost. Also wenn jemand sich jetzt gar nicht damit beschäftigt und das hört, fühlt er sich trotzdem irgendwie berührt. Also es ist so.
Das
finde ich Soul, halt genial. So.
Soul ist basiert, oder brasilianische Musik, wenn man die alten, vor allem jetzt, na, nehmen wir die Boogie-Sachen raus, brasilianische Musik und brasilianische Bossa Nova.
Total,
ist traurig.
Ja, aber diese Melancholie ist ja in dem Menschen.
Melancholie.
Ich liebe Melancholie.
Ja, ich auch, ich liebe Melancholie. Deswegen habe ich immer so teilweise ein bisschen ein Problem mit dem Brasilien-Boogie als Brasilianer. Es ist immer für mich so, das ist der Moment, wo amerikanische Musik zu sehr in der brasilianischen Kultur einmischt.
Mhm.
Und das Urwesen einer gewissen Identität wegwäscht, nämlich die Melancholie. Ich finde, Brasilianer sind eigentlich sind wir so den Amerikaner ein sehr melancholisches Volk.
Mm.
Und diese ganze Boogie-Kram, was auftaucht, ist natürlich super und schön und macht Spaß, aber
es entspricht nicht so dem Kern.
Es entspricht nicht dem Kern des Kontinents, vor allem des Südens nicht, meiner Meinung nach. Und wenn man sich die ganzen ersten Bossa Nova, die ganzen Samba, was sehr nah an der, es ist schwarze Kultur, die ist melancholisch, die ist von Leid getrieben.
Von Leid getragen natürlich auch, ja.
Und der Boogie-Kram, was aus den USA, ganz klar aus den USA, dann so eine Mode nachgemacht, ich muss sagen, ich habe ein Riesenproblem mit brasilianischem Boogie-Kram, der geht mir tierisch auf den Sack auch, tierisch. Und es ist so eine, yo, cool, alles ist cool, und wo ich mir denke, so, nein, Bullshit, nichts ist cool. Es ist so, gib mir die Melancholie her, gib mir den real stuff. So. Das ist so, hier dieses so, alle gute Laune, Hände nach oben, so, fuck you. So, wovon singen wir gerade hier? So, yeah. Und die Gesellschaft geht die Bach zur Runde.
Mm.
das ist so immer so diese 80er Boogie-Kram Brasilien. Der geht mir tierisch auf den Sack.
Ja, also ich kann das verstehen. Du hast deine Roots da, du kennst da einfach auch die, ne, die, dieses Grundgefühl irgendwie. Und ich kann das auch verstehen. Ich meine, ich sag mal so, zum Beispiel Südafrika oder auch wenn du in andere afrikanische Länder gehst, ne, nach Ghana, Nigeria oder auch Mali oder, also es gibt ja, sind ganz unterschiedliche Energien in der Musik und trotzdem, also das ist jetzt natürlich eher ein Jazz-Album, würde ich sagen, aber es steht trotzdem in der Tradition von so einer südafrikanischen Mentalität und das finde ich halt so besonders, dass es eben nicht so ein Abklatsch ist von irgendwie einem US-amerikanischen Jazzer, sage ich jetzt einfach mal, oder ne, auch wenn man das jetzt mit großen Namen irgendwie verbindet, aber es ist so, es ist eher so, es ist so groß wie das, aber es ist immer noch irgendwie etwas, was aus Südafrika kommt. Also so, das finde ich jetzt in dem Zusammenhang irgendwie schon deutlich auch vom Sound, dass es was Großes ist, aber dass es irgendwie trotzdem was Eigenes ist. Also trotzdem etwas, was lokal verortet ist. Und ich, wie gesagt, war leider noch nie in Südafrika, aber habe ja Familie aus einem angrenzenden Land und war auch da. Und ich kann so ein bisschen, sag ich mal, auch so Emotionen, Gefühle habe ich auch erlebt, als ich dort war, dass das da wieder gespiegelt wird. Also ja, Melancholie, aber auch trotzdem Aufbruch, trotzdem auch etwas Positives.
Melancholie ist was Positives. Wenn man mich fragt, ist Melancholie was total, ja, Positives.
Ja, etwas energetisch einfach, ja, wir geben die Hoffnung nicht auf, so. Wir werden es schaffen, wir werden überleben.
Auch
so.
Trauer ist was Gutes. Also ja, Melancholie total, und Trauer sind einfach super. Also
in anderen Kulturen eher was Positives. Ja. In Deutschland ist es ja auch sehr oft etwas Verpöntes oder Negatives.
Genau,
oder das ist etwas, was, ja, man will am liebsten
kein,
nicht drüber reden,
Raum
so
dafür. Genau. Ja, und das, genau, das finde ich eigentlich so, und das ist auch der Grund, warum dich diese Boogie-Kram in Brasilien so irgendwann echt angefangen hat, extrem zu nerven. Es ist einfach, es gibt genug Gründe eigentlich, über das Traurige zu sprechen.
Mhm.
Und es sollte kein, wir sollten einfach so wie die ganze Samba-Kultur, also vor allem die Ur-Samba-Kultur, das immer gepflegt hat, wir sollten einfach bloß das beibehalten.
Mhm.
Weil wir mussten das abarbeiten. Also wir mussten das unbedingt abarbeiten, statt das zu verschönigen mit irgendwas, was einfach nicht unserer Wirklichkeit entspricht.
Mhm. Ja, oder einfach so drüber waschen. So,
und genau,
ne?
Dieses drüber waschen finde ich einfach, also das finde ich halt noch, also noch trauriger eigentlich. Mach mich einfach so noch, bringt viel mehr einen bitteren Beigeschmack als die Trauer um die
das Gefühl, da ist, so auszuleben halt, was da ist, ja. Auf jeden Fall. Yeah, du
so,
bist wieder dran, glaube ich. Ja, hol
also,
dir.
Die hole ich mir. Genau. Und jetzt habe ich nämlich auch Jazz. erschienen auf ein estonisches Label.
Okay.
Im Übrigen, ich habe jetzt tatsächlich keine Platte dabei, weil bei der nächsten Show werden die fast alle dabei sein. Ich kann euch alle empfehlen, finnländisches Jazz.
Okay, habe ich auch, glaube ich, noch nie gehört. Ja.
Und man würde nicht unbedingt finnländisches Jazz mit Spiritual Jazz vergleichen, aber was zurzeit aus Finnland kommt, ist wirklich meiner Meinung nach ernstzunehmender Spiritual Jazz, was
okay,
wirklich der Hammer
klingt
ist.
Klingt spannend.
Ich habe wiederum jetzt nur dieses tonisches Label, allerdings der Künstler selber ist ein amerikanischer New Yorker Saxophonist, James Brandon Levis.
Ah ja, habe ich, glaube ich, schon mal gesehen, den Namen.
Die Platte ist der Hammer, Artcover ist der Hammer. Die Platte entstand im Rahmen von einem Stipendium, einer Art Residency, die irgendwann in New York stattgefunden hat. Also 2020. 21 dann würde das Ganze erschienen. Live at the Cell. The Cell, ein paar Mal in Englisch. Ich spiele mal den Song Ambony und ja, yeah, there we go. Mm-hmm. super und das geht so weiter und das ist, ich finde es der Hammer.
Ja, ey, super. Gefällt mir auch richtig gut, spontan.
Ich finde es so richtig, es ist, für mich ist das Shit ein bisschen auch so eine New Yorker Jazz-Tradition. Mhm. Ich weiß nicht, sagte Billy Harper was?
Mhm, ja.
War auch so Strutter East. Ich kenne mich mit den Instrumenten nicht aus. Saxophon aber noch so. Wenn der Saxophon noch größer ist, ja, ist das.
Älter aus Sax? Nee.
Ja, ich glaube schon.
Ja, so ein tieferes Ding dann.
Ne? Es gibt nur so ein tieferes Ding, habe ich immer den Eindruck. Den Ticken, also ne, der Saxophon ist schon mal so ein bisschen kleiner. Ihr merkt,
Alto Sax, glaube ich, ist das.
Bin echt kein.
You know
bin,
it also. Is that,
genau,
that,
wir gucken alle auf Alto.
Yeah, there's different sizes of saxophone, yeah.
Yeah, different sizes, but I think a huge one is an alto sax, isn't it?
Yes, but I mean, there's other things too, like big oboes and all kinds of stuff.
Okay. Okay. You're like, this is the short answer. Fuck off.
There are a lot of instruments. There are big instruments around
big,
the world.
There are big instruments. There are small instruments. Stop asking questions. No, yeah, but yeah, it erinnert mich ein bisschen so an Billy Harper, der auch so ein Strutter ist, Saxophonist.
Oder war es doch die große Oboe?
Oder es war doch die große Oboe?
This is the baritone saxophone.
The baritone.
It's like a giant saxophone.
And the alto one?
Yeah, the alto is a little bit smaller.
Yeah, because I think that Billy
it's
Harper...
a bit shorter, like from the front, I think.
Yeah, probably
this is
alto.
What I thought that one probably would have been an alto sax. This was my suggestion. Let's make a bet. No, I don't.
I don't know.
Hey, we can take a look. I mean, we have
take a look
here.
It probably is an alto, yeah. I think, the most common is like alto and tenor.
I mean, this just like, they just write saxophone here.
Yeah, so it's probably just a...
But when you see the video clip here, it's like, I want to show you, it's like, this year is like, it's not a, it's a huge thing.
Maybe he's very small.
He's a huge guy. I saw the pictures, he's like big. I'm small.
But
maybe
you
saw him from very far away.
I mean, when you look at the line and no, or at the record where the musicians are announced, you usually have the
they just
instruments.
Hear saxophone.
Normally, they play both. Often they come like when you do sound for them for sax players or whatever or flute players, they come with several different types. And they play different ones in different songs.
Okay, I see. Yeah. I mean, I think it's funny, like, if right now, like, a jazz musician is listening to the podcast,
he would think, like,
he's
going to
be thinking, you fucking toys, what's wrong with you? So just do your, I mean, like, this is the thing, like, when people like us, like, music lovers talk about music, like, I don't know about music.
Yeah,
like,
me
about,
neither.
Like,
I mean, to me, it
in
was
a
bit weird.
Technical way. I don't know. Like,
I just
know,
thought,
shit.
Like, okay, I like to play music and... I hope people like it, and that's it. Talk about music, it's quite difficult because usually I like to listen to it more than to talk about it.
But to be honest, I think also one weird thing, like, I don't know if it's like that for jazz guys, but like, I studied classical music, right? And one thing that really pissed me off, actually, was that a lot of the talk between musicians in music school is about like technical stuff. So like
nerd talk.
Yeah. It's like, or it's like, and it's like that with like rock people too. It's like, oh yeah, what guitar do you have? Or what pedals do you have? Or, you know, blah, blah, blah. And I always found this ridiculous, you know, like if you go to like my good friend of mine is a painter, you know, and in art school, it would be ridiculous to talk to people about like what brush do you use or something.
Ridiculous, like, in art school. Ridiculous.
Yeah, yeah, and but yeah. With music, it's always somehow comes back to the technology or the instrument. Mm. And
even in the beat scene, it's also a big issue.
Ask like a photographer, with which Photoshop program did you work your picture? She's gonna tell you.
Okay, the Photoshop program.
Get a life.
It's maybe not the thing, but the camera is the camera, thing.
The camera and photograph too, but you know, like, Photoshop, it's a big part of photography.
But I feel like
a huge part.
The reason why even musicians and like, not, you know, even like serious, really good musicians just end up talking about the technology part or the instrument part is because I think it's really difficult to talk about music in terms of your ideas, because it's when you write music, really, it's such a, like, it's not really a thing you think about. It's more just a thing that you feel, you know.
Exactly. And I think, for example, when we go back to that, what I was talking about, that Umdali record and that center where young musicians from the street would go and to play and record, for example, with other musicians a track, they would not sit there wasting 3 hours of time talking about how they will play it. They will just be happy to go there, play it, record it. And
yeah, totally, totally.
And that's it. Because they have the feeling, they have the necessity of like bringing their music out somehow.
But the things like we as listeners, this is the great thing. This is why I would never do music. I would never do music. Because I love to talk about it. I think like, I, you know, like my approach to it, it's a totally different one.
Yeah, it's good that people talk about it. I mean,
it's like emotional, like to analyze emotion and to analyze the context, you know, like, they don't need to do it because they like musicians are doing what they're doing. But for us, like the music lovers.
Yeah, but I think it also is like Anthony said that even musicians sometimes think a lot, analyze a lot before they probably play or play the way they play. It depends. I think you can feel it. If it's more, I mean, jazz, you have a lot of, also improvisations that end up on the record.
Yeah.
It was not planned. It just happened because they had sessions before and they would play. Actually, I'm already talking a bit about the last record. I want to say, because when I was doing a little research on it, it was like they did so many jam sessions before where they just freestyled, improvised with the whole band. And after a while, they said, okay, now we are ready to record because we have like reached a certain level of where we all want to go. And they would record a, I don't know, 17-minute piece just like in one take. And I don't know, at the end, they have the result they wanted. And but, you know, to play a song with the whole band for 17 minutes, I mean, I've been in a band, in a small band, I mean, you know, that small band, Hammers, from back in the days. But I experienced just a little bit and a little glimpse of how it is to think like, okay, how we do the beginning, how we do, you know, the end, how we do the in between, how we do the bridge and this and that. And it's like a process, a common process and a collective process. And this is what I love a lot with jazz music, and especially organic music, also soul music, funk bands. I don't know. I like band-based music because it's a process, a common process. It's not just one person having a vision and bringing that vision to an end. It's like a whole, a little community, you know, that has to work together and to bring one thing to a good end. And I mean, there are a lot of good jazz musicians also, like, for example, Nat Birchall.
Yeah, it's amazing.
Actually, when I'm already talking a bit about my last record here, who does everything himself. He plays all the instruments himself. So in a way, it's a one-man show. He plays the drums, he plays, you know, all the instruments. But still, it sounds like a band-based piece of sound. But when you really listen properly, I think it is a difference if you really have a band playing than like one person that does a good production and a good, yeah.
Yeah. I mean, there's so many things to say about that topic because, I mean, when it comes to writing music, both things are really important. I mean, there's I think talking about like conceptual stuff when you're writing music is often a lot about just musicians trying to be clever dicks, you know? And like, yeah, I came up with this concept, blah, blah, blah. But actually, it's just like most of the good stuff you do is kind of improvised and
unexpected.
Yeah. And like sometimes the concept kind of comes after the fact, if you know what I mean.
Yeah, yeah, sure, sure. Yeah.
But I mean,
this,
also,
but this is what I like also yeah, that yeah. way around.
But I mean, and the other thing is like maybe that, like in classical music, for example, like systematic ways of writing music are yeah. quite common, but if it sounds bad, any good composer is going to change the note, you know. If if it doesn't fit with the system, if it sounds bad, it doesn't matter. I mean, but but on the other side, like improvising, I think especially within jazz or blues, or like when you're a musician who's very versed in that style, when someone else is playing and improvising, it's like obviously you don't know exactly what they're going to play, but you can kind of guess. You kind of almost know where they're going.
Sure.
Because they're doing it within a kind of a structure, a very loose structure maybe, but sure. you kind of know when the guy's solo is going to finish.
Sure.
Or like roughly what he's going to do. Yeah. Or and it's like chaos, but it's very much organized chaos.
It's organized chaos, but it's still communication. It's still like you answer to...
It's like trying to play, like, you know, these kind of games that you play with when you're kids, for example, the one where you like what was it called? In English, we say musical chairs. It's like you run around and the music stops and you have to sit down.
And you have to sit down.
It's kind of chaos, but everyone knows the rules.
Yeah.
You know? And if you're an experienced musician playing with other experienced musicians, it's like that. It's like, it's the kind of chaos you improvise, but you also very used to listening for the other person and kind of being ready to change when they change. And that's also very important to all play together and be a team.
I'm 100% with you. And I think, but there's still a little component between the lines and between the experience and between the knowledge that when a band is playing together, that like something magical can happen. Because the thing, like, even when you're a DJ and you mix, I'm not a very mixing DJ, I'm more a selector, I would say, but when it happens that you really blend two things well, you know, together, two tracks, it makes you happy. And it's like this little special moment, the audience probably wouldn't even realize that it was that fine when it comes to certain fine notes or something, but as a band you can really feel like there's that wave, and you know, everyone is on it, and like it just flows together, and it was just the perfect moment. Not only knowledge, of course, you need the knowledge, you need the experience, you need the counting and everything, but the feeling in that moment while doing it.
I mean, you need the knowledge as like an entry level thing. It's like you couldn't play poker with a bunch of professional poker players if you didn't know the rules, you know.
And
like maybe you could come in and like bluff your way to the end, but probably not. But the point is, like, you just need the knowledge and to get in the door, kind of thing. But
the magic is created by
Well, the funny thing is about playing as in a band is like it's especially that improvisation stuff, it is all about the energy in the room, really. Like, for example, with my band, we never do anything good on a Monday.
Yeah,
like,
okay.
Monday night is like the worst possible night to play music because
okay.
everyone's tired, everyone's hungover. Monday night always sucks.
Tuesday is the best day.
Yeah, Tuesday's good because it's like you've gotten over Monday and now you're really like energized for the rest of the week, I'm gonna do something productive, you know. Tuesday is always good. Like, always good music happens on Tuesday, and sometimes it just works, and other times it doesn't. It's like
Yeah, but this is the thing, when you listen to a piece of recorded band material, I would say, and you also played a live recording, I mean, there you have it unreflected, like, you know, pure in that moment. But even like with productions, and back in the days, also Soul Records and all that, they were usually recorded at the same time. It just happened now, like recently, that, you know, you would record the drums, then you would record the guitar and then the bass, and everything is recorded like after each other. So I think with jazz music, it has to happen together more to really fulfill the spirit of jazz, to me, in my sense. Yeah. So this is what I like in jazz, that you have, with all the knowledge and experience and all that jazz, you have, I don't know, this special community, all people doing the same thing in the same time and trying to get that, catch that wave and that special moment in the same time for that higher purpose of creating something good. This is, to me, when I feel this in pieces I listen to, that makes me really happy. So that last, I will just introduce the last.
Yeah.
Was it my turn?
Yeah, actually? It's your turn.
Record, it's called Work, Money, Death. I mean, it's a good last note, probably. And actually, it's the longest album title I've ever seen or read. The album title is "The Space in Which the Uncontrollable Unknown Resides Can Be the Place from Which Creation Arises." Maybe. A very long title. I have to give a shout out to Pat LaRocque from Switzerland, who introduced me to that record. The one side track is called Dawn, and side B is called Dawn, side A is called Dusk. And I choose side B.
Dawn.
Yes. And it's a long track. 16 minutes.
16 minutes.
Or 17.
I love long songs.
Me too.
Kaufe ich mir auch.
Do it.
Super Nummer.
Es lohnt sich.
Was ist denn super Nummer?
Und am Ende kommt halt Love is all I bring to you.
Ich muss sagen, es erinnert schon sehr stark an Sun Ra. So von der Aufbau her.
Ja, aber es ist...
Aber gut, das ist gut.
Ich gut, find, ist gut auf jeden Fall. Aber das sind ja auch alte, like old aber, men, you know?
Aber ist es aktuell?
Ja. Yeah. That was released in... You see, I didn't speak about the back, how you say, über die Hintergründe.
Weil es
no, it was released, it was released in 2021 and an All Things Analog label. Yeah, and that's an independent label from Leeds, actually, UK. And... what did I write down from that? No, that was it. No, it's an actual...
Hammer, weil es hört sich super...
Actual release.
Es hört sich wirklich so wie Sun Ra 70er Jahre, finde ich. Sun Ra, Entschuldigung, Pharoah Sanders meine ich.
Pharoah Sanders. I just want to say, that was the inspiration. Alice Coltrane, Pharoah Sanders. I just thought Sun Ra, okay.
Nee, Sun Ra so not. Entschuldigung.
But Pharoah Sanders. Pharoah Sanders, yeah, I mean. Yeah. That was inspiration.
It sounds like
that guy who plays sax, Tony Burkill, it's his name. And the other guy's name is Neil. How you would pronounce it? Innes.
Let me see.
Innes, the surname.
Innes.
Yeah.
I don't know.
In English, how would you pronounce it when you read it as an English? Innes.
Innes, I guess.
Innes.
Maybe I don't
it's
know.
It's an Irish guy?
Maybe. Neil Innes. I think Innes, probably.
Innes,
yeah. I would guess.
He's playing bass, and the other guy, Tony Burkle, those are like the producers or the main people on this record.
I really like this Pharoah Sanders
flavor. I love Pharoah Sanders.
Apparently, Innes is the Gaelic word for island.
Hmm. I was not bad with my...
There you go.
Guessing.
Yeah.
Nice. Okay, nice. And didn't, I mean, like, I saw the cover because the cover is like a very... It's a very strong cover, I think. It's like,
yeah.
It's graphic, but it works pretty well. There's no picture in it, just like...
Red sun?
Red sun. It has like a very emblematic look. So I remember seeing it, but I didn't listen to it. So nice.
Yeah, and actually I also didn't really know. Is that the band name, Work, Money, Death? Is this a band name or is this the title of the record? And because the record title is so long, I was a bit confused. and I mean, when it comes to jazz, you often have one person that is like in the front and you have the band in the back. But on this record, like, of course, there are two names named, the bassist player and the sax player. But there are so many other people involved and they are all written in the same little liner note. And it's like, it's a band thing. This is what I like. And
mostly jazz is always like the leader. There's always a leader.
There's always like a front
or like
woman,
a
front man or a duo or they have a trio. Okay. But yeah. There it was like, okay, what is it about? And yeah, this is what I like on this record. It's like a band. Nice. Thing.
So we had now mostly mostly US, but also South African and a UK.
And UK and yeah.
So I'm coming
Italian now, also.
And Italian, exactly. And with my last song, I choose Reissue. It's like the only Reissue that I brought with me. It's a Japanese.
Yeah, that's also very high.
Jazz record.
In charge at
yeah.
the moment.
yeah, the Japanese people, they got many good...
Yeah, Nippon.
Jazz, a lot.
People, they... It's very trending.
But also like already since the 70s, like...
Yeah.
Like really like... They have a long career of
quite
good jazz. Masubi... Okay, sorry. Excuse me, everyone from Japan, okay? Because I'm a toy. Masubimi Kikuchi Quintet. It was first released in 1973, Philips. So actually, like a major label. This was reissued this year by Superfly Records. It's like a French label based in Paris, bringing a lot of like African beat, salsa. Spiritual, even gospel, but mainly jazz label. They do a pretty decent work. So I just play straight away the my favorite song from the record.
Yeah.
Dizzling Rain. So, und genau, jetzt, wir sitzen hier seit 5 Stunden. Shit. Das war Matsubi Kikuchi Quintett. Was ich so gerne dran mag, es ist, oder was mich so begeistert, natürlich, die Musik ist erstmal Hammer, aber auch, wie die Japaner Popmusik, also diese Begeisterung für Popmusik oder allgemein für Musik haben, und die können sich das alles aneignen. Ich meine, das hört sich wie, das steht ganz klein, dieses Coltrane, Coltrane Blues.
Hat sich auch in ein paar anderen Stücken noch gezeigt.
Geschichte.
Coltrane, ja.
Mm. Genau, Coltrane, ich meine, ich glaube, wir alle hören Coltrane Jazz, wenn man so will. Also ich glaube, Coltrane hat
einen großen,
also vor allem
Einfluss
bei uns, halt, ja. unser Jazz-Geschmack extrem geprägt. Es ist ja alles, was wir hören, ist Coltrane Jazz, finde ich. Wir hören jetzt keinen. Was ist alles ist so.
Not bad.
Nee, aber du weißt schon, was ich meine. Wir sind ja nicht so die Swing. Also, wir hören keinen Swing. Wir hören keinen so gute Laune Jazz oder so. Shubidoo.
Ja, ja.
Weißt du, es ist alles ein bisschen mehr so. Es hat immer so ein. Es ist so schwer oder es hat so eine.
Something bluesy.
Genau, das Blues-Ding ist ganz, ganz stark vorne. Das Coltrane-Ding, finde ich. Mm. Die dir sehr stark geprägt hat. Mm. Also ein bisschen so weg von diesem Entertainment-Jazz. Was jetzt überhaupt
oder
ist, das meine ich jetzt. Das meine ich jetzt überhaupt nicht verwerflich, weil das ist auch ganz klar die Qualitäten hat und es ist super. Aber das Coltrane-ige ist auf jeden Fall das.
Coltrane-ige,
ja. Das war auf jeden Fall so eher so der Trigger. Bei Jazz, jedenfalls für mich halt so. Und
ja,
so wie
voll.
Ich das gerade bei dir höre, auch. Also es ist halt das, was es so, das, was es ausmacht.
Ja, also viele Künstler der Platten, die ich mitgebracht habe, sehen sich auch zumindest ein Stück weit oder andere sehen das auch ein Stück weit in der Tradition. Und entweder John oder halt auch Alice waren dabei.
Genau, die beiden Coltranes.
Ja. Yeah.
Nee, und ich finde es auch. In Japan ist es auch so erstaunlich, wie groß der Einfluss, ich meine, so, wie groß der Coltrane-Einfluss in Japan, also was für einen Eindruck dahinter lassen hat. Mm. Das kriegt man, finde ich, beim japanischen Jazz sehr stark. Natürlich gibt es auch so diese ganzen leichten Sachen und allgemein finde ich, die Japaner, die können Jazz. Mm. Die können extrem gut Jazz.
Ja, da also ich habe auch in ein paar Platten reingehört und da waren auf jeden Fall auch gute Stücke dabei, aber es gab auch so ein paar Stücke, die mich jetzt nicht so, also wenn ich so eine Platte höre und dann, keine Ahnung, habe ich ein Stück, was mir gut gefällt und dann vielleicht drei, die mir gerade nicht so reingehen, dann lasse ich die lieber stehen und nehme die vielleicht ein andermal mit, aber ich habe diese eine Bamboo. Also
ja,
ich glaube, die auch kennst.
Ja, ich kenne die.
Die auch. Also es ist eine super geile Platte.
Da ist
auch
eine Nummer drauf, das Killer.
Wie heißt denn die? Ist das nicht auch sowas mit Evil and Thing? Also irgendwie sowas Gegensätzliches war der Titel, meine ich.
Ich kann es kurz.
Ist auch gesampelt worden von wieder irgendwem.
Warte, ich guck mal. Das ist die Bamboo von Minoru Muraka. Und die Nummer ist The Positive and the Negative.
Ja, sag ich ja.
Das ist ein Killer-Nummer.
Gegensätzlich, genau.
Oh,
ja.
Es ist ein Killer-Nummer.
Ich liebe die auch.
Ja, die Nummer ist großartig. Ja. Ja, auf jeden Fall, es ist ein super. Genau, und da merkt man na, auch da, und da gibt es auch, da ist super nicht Superfly, sondern Jazzman.
Jazzman Records.
Jazzman Records hat nämlich diese Compilation Spiritual Jazz Japan Nummer 1 und Nummer 2.
Ah, die kenne ich nicht, aber die haben ja mehrere so Compilations.
Also beide sind super. Eins davon ist hervorragend. Ich kann mich nicht dran erinnern, welche von denen war, aber da sind auch so eine Nummer, heißt Isten Plant.
Okay.
Puh. Ey, das ist Wahnsinn.
Yeah.
Der Wahnsinn.
Muss man abchecken.
So. Das war's, glaube ich, für heute.
Ja, sind ein paar Stunden vergangen.
3:15.
Oh my goodness. Chatting around the clock.
Wir gehen jetzt alle schön nach Hause. Schön, dass ihr da wart. Viel Spaß, Simone und ich werden entweder einen Mix machen oder eine Playlist hinterlegen.
Something like that, ja.
Aber erstmal werden wir alle hier schlafen. Anthony, vielen Dank.
Thanks, danke, man. Anthony. Danke, Hermes, für die Einladung. Es war auf jeden Fall much fun.
Ja, das war Spaß. Bin mal gespannt davon, wie viel übrig auf der Final Version ist. We will see.
We will see and we will listen. Keep on listening to good music.
Gute Nacht.
Good night.
Tschüss.